Max, wir müssen reden.
So, jetzt muss
Oh,
ich.
es schäumt. Warum schäumt das denn so? Das ist ja ein Schäumbier. Ich hab's nicht geschüttelt. Das ist sehr pervers, was du gerade machst, Max. Ich beschreibe es lieber nicht. Schäumt das auch so? Nee.
Ja, was mache ich hier nicht alles, damit du weiter in einen Podcast mit mir
Ja,
machst,
es
den wir
macht mich auch ein
erwarten?
bisschen an, Max, muss ich sagen. So ein bisschen geil macht mich das
Bisschen.
schon.
Ich wisch mir hier dieses weiße Zeug aus dem Mund.
Ja.
Und dich machst du ein bisschen an.
Ich weiß, du gibst alles, Max, aber.
Ach ja. Ah, sehr gut, wir haben beide schon übersteuert.
Ja. Müssen wir uns dann hier vielleicht ein bisschen kleiner regeln,
Ich mach
oder?
hier ein bisschen runter.
Okay.
Ah. So. Ich hoffe jetzt.
Aber ich mag es ja auch immer ganz gerne, in den Ohren unserer Hörer zu dröhnen.
Zu klippen.
Ist immer noch, ne? Naja.
Ah, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht, was ich hier tue.
Tja, keine Ahnung.
So, ich mache die jetzt einfach. So, aber du kannst jetzt hier mal bestätigen, dass ich uns beide ziemlich exakt auf denselben Pegel setze, ja?
Ja, hast du. Und jetzt habe ich schon wieder übersteuert. Aber wenn ich ein bisschen lauter spreche, aber es ist okay. Es ist okay, wenn ich ein bisschen lauter spreche, dann will ich da auch vielleicht ein bisschen rum übersteuern. Ja?
Okay.
Lass uns doch einfach ein bisschen übersteuern, Max.
Ah, lass uns doch ein bisschen
Da haben wir schon
übersteuern.
einen Sendungstitel, oder?
Ja. Wir sitzen heute mal wieder bei. Stimmt, wir haben schon mal, seitdem wir zurück sind, wieder einen Podcast bei mir zu Hause gemacht. Da saßen wir auch im Wohnzimmer, noch auf einer anderen Couch. Jetzt ist die finale Couch da.
Ja, das hört man auch gleich, ne? Also hört ihr das, dass es eine andere Couch ist? Also ich finde, es hört man so.
Draußen schneit's.
Was?
Ja.
Tatsächlich? Das ist ja krass. Eben hat es noch geregnet, wie bescheuert. Also, hä? Tatsächlich, das schneit ja.
Ja.
Was ist denn da los?
Der Wetterbericht hat mir vorhin gesagt, dass es morgen schneien würde. Ich habe das immer noch für so ein Gerücht gehalten und habe da erstmal nichts mehr drauf
Ist der
gegeben.
überhaupt kalt genug für?
Wahrscheinlich nicht. Darum ist das, ich glaube, das ist diese berühmte überfrierende Glätte oder wie das heißt.
Oh nein, ich muss nachher mit dem Fahrrad nach Hause.
Ja. Vielleicht stellst du es doch einfach in die Straßenbahn.
Naja, mal gucken. Da kriegen
Ah.
wir schon hin.
Da haben wir die Chinese Wall. Wir gucken ja nämlich nebenbei noch Apple TV Screensaver.
Das sind echt schön,
Die
ne?
sind
Echt,
super.
das sind so Drohnenaufnahmen, nehme ich an, ne?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, aus unterschiedlichsten. Also es sind, also
Sieht
teilweise,
drohnenmäßig
also
aus.
vorhin war eine, die war definitiv nicht aus einer Drohne, weil die war aus dem Weltall genommen. Also da haben sie Aufnahmen aus der ISS.
Ja, die ISS ist doch nur eine
Ach
Drohne.
so.
Ist halt eine bewohnte Drohne.
Okay, in dem Sinne ist alles eine Drohne. Und ja, dann ist mit dieser Aufnahme auch eine Drohne entstanden. Keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, dass manche von denen auch einfach aus dem Flugzeug entstanden sind oder sowas. Da sind auch sehr schöne von der Golden Gate Bridge dabei oder sowas. Aber einer der Gründe für mich, ein Apple TV zu kaufen, ist definitiv dieser Bildschirmschoner. Weil das ist ist halt so ein Video, was sehr, sehr langsam ist und von sehr, also es ist wie so ein Poster, was sich bewegt, so ganz
Ja,
langsam oder
ein
sowas.
3D-Poster irgendwie so, ja.
Ja,
Das ist schon ganz geil.
und man kann einfach nur stundenlang davor sitzen und draufstarren. Das ist wirklich.
Ja, das wäre jetzt aber für unsere Hörer und Hörerinnen nicht besonders ertragreich, wenn wir das jetzt tun würden, Max. Deswegen würde ich vorschlagen, reden wir lieber über Themen. Wir haben im Vorfeld diesmal überhaupt nicht darüber geredet, über welche Themen wir reden möchten.
Wir haben Pizza gegessen, das ist auch wichtig.
Pizza ist auch wichtig, ja. Ja. Pizza,
Manchmal.
Pizza, Pizza, Pizzagate. Was hältst du eigentlich von Pizzagate? Glaubst du, dass es wirklich eine Verschwörung gibt, dass die Demokraten in dem Keller einer Pizzeria in Washington D.C. Kinder misshandeln und vergewaltigen?
Und das, obwohl alle behaupten, dass dieser Pizzaladen gar keinen Keller hätte.
Natürlich
Natürlich glaube ich
absurd.
das. Natürlich glaube
Absurd,
ich
absurd,
das.
ne? Ja, es ist eine
Das
reine Schutzbehauptung.
ist die, das, natürlich ist das die Wahrheit. QAnon ist denen auf den Fersen. Hast du QAnon mitbekommen?
Ja, klar, auf jeden Fall. QAnon ist ja auch, der erzählt, das ist ja so ein Mitarbeiter, ein enger, sag ich mal, enger Mitarbeiter im Außenministerium, der sich über 4chan, also worüber auch sonst, ja,
Ja.
über 4chan halt immer mal wieder äußert, über die Regierung, ne, also ich meine, welchen offiziellen Kanal gibt es denn, dem man trauen kann, außer
Nee,
4chan?
es
Und
kann ja niemand darüber berichten, weil muss ja alles geheim bleiben, weil Trump arbeitet ja in Wirklichkeit mit Mueller zusammen, die
genau.
demokratische Kinderpädophilen-Ringverschwörung
Nicht nur
aufzudecken.
die demokratische, die Globalist, also die gesamte europäische, die ganze Weltelite,
Alle.
Die gesamte, ganz Davos, ja. Also Davos ist praktisch sozusagen komplett unterkellert und alles voller Kinder.
Ja.
Alles voller Kinder und
also zumindest, und dann immer, und wenn, also name anybody, if you don't like him, ist er Teil der Verschwörung.
Auf jeden Fall, ja. Und das ist, das darf man, das tut man immer schnell so ab und so zieht das ins Lächerliche.
Ja.
Aber denk doch mal drüber nach, wenn da nur ein Kind gerettet wird,
ja,
durch diese gute Zusammenarbeit zwischen Trump und Müller, dann ist es das wohl wert, ja?
Und das ist halt das Wichtige.
Aber diese Liberals, die kapieren es einfach nicht.
Warte mal, jetzt muss ich ja mal das Mikrofon ein bisschen hier.
Ja, okay.
Bisschen.
Diese Liberals, die kapieren es einfach nicht. Ja, das ist irgendwie.
Sie sollen es ja, sie dürfen es ja auch nicht kapieren, weil die Liberals sollen ja an den Knast gehen.
What about the children?
Die sind ja schon im Knast.
Ach, stimmt, ja, genau.
Die, die
stecken hier mit drin. Die stecken hier mit drin.
Was wir jetzt sehen, sind ja nur noch, so weit geht das ja, das ist regelmäßig. Jetzt sind sie alle weg. Und dann wird halt, und dann. Ja, aber ich habe den gerade im Fernsehen gesehen. Ja, das war voraufgezeichnet.
es ist ja auch so.
In der Wehrzeit ist alles voraufgezeichnet.
Als ich das erste Mal, also schon ein bisschen her, da bin ich das erste Mal über diese Verschwörungstheorie gestolpert. Und da, ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, aber da war das halt immer so, dann war mal so geraunte Ankündigung für The Storm. Also das war dann The Storm.
Ja, klar,
war
Storm dann immer
so. Immer Storm. Genau, also und das ist halt sozusagen, also im Endeffekt diese ganzen QAnon-Leute, die stehen alle in den Startlöchern. Also von morgens bis abends sind die sozusagen so voll auf sozusagen innere Spannung, ja, irgendwie und warten darauf, dass sozusagen Robert Mueller oder Trump oder sie gemeinsam vor die Kamera treten und das Signal geben. Mhm. Das Signal. Und dann geht The Storm los. Was The Storm ist, ist natürlich auch die Frage,
aber er geht los.
Aber er geht dann los und dann verändert sich einfach alles. Das ist praktisch sozusagen das jüngste Gericht auf Erden. Dann.
Das ist so eine typische Weltuntergangs- oder Weltneuerfindungsverschwörung, ja.
Und ganz ehrlich, das ist ja auch so interessant. Also in Deutschland hatten wir ja diese Bundeswehr-Netzwerk, denn der Rechtsradikalen dort, ne? Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, diese Taz-Recherchen.
Oh Gott, ja, die wollte ich immer mal lesen, hab sie nie gelesen. Ja. Ich ahne, dass Schlimmes drin steht.
Oh, ich krieg die Namen nicht mehr zurück, aber zusammen. Aber auf jeden Fall, da ist halt unter anderem, also im Endeffekt hat eigentlich alles angefangen mit diesem Franco A. Ne? Das war ja dieser eine Bundeswehrsoldat, den sie irgendwann vor ein paar Jahren schon hops genommen haben, wo halt rauskam, dass der irgendwie, nicht nur rechtes Gedankengut hat, sondern halt wirklich, ich glaube, der war auch so illegitim in der Bundeswehr irgendwie und hat sich mit umstürzlerischen Plänen rumgeschlagen und hatte halt so eine Todesliste von so Leuten. Und der war halt wirklich so als potenzieller Terrorist irgendwie, der hat auch Waffen gehortet und so ein Kram, den haben sie irgendwie festgenommen. Und dann war halt irgendwann klar, der ist nicht alleine, ne? Der hat ein Netzwerk, da sind auch Leute hinterher und ich glaube, so langsam gibt es halt dort auch eine ganze Menge Erkenntnisse darüber, wer da noch in diesem Netzwerk drin ist. Und unter anderem gab es dann eben so ein spezielles Netzwerk, das, glaube ich, auch ein offizieller Verein ist für angeblich sozusagen Veteranen von Spezialkräften. Ne? Und die haben zum Beispiel so eine WhatsApp-Gruppe, glaube ich, war das irgendwie, oder eine Telegram-Gruppe, glaube ich, war das. Und dort chatten die halt die ganze Zeit herum und im Endeffekt geht's da die ganze Zeit da und die haben auch Treffen regelmäßige und im Endeffekt geht's da in diesen Treffen und in diesen Telegram-Gruppen immer darum, dass sie sich halt auch auf diesen Tag X vorbereiten. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich so ein Narrativ innerhalb dieser, sag ich mal, militanten Rechten, die sich halt immer so auf so einen unbestimmten Tag X vorbereiten. Und der ist auch gar nicht so wirklich gut definiert, was das bedeutet. Aber genau für solche Zwecke haben sie diese Listen. Ja? Und der Franco A., ich glaube, der hat da relativ unverblümt darüber geschrieben, dass das eine Todesliste gewesen ist. Aber die anderen sagen so intern auch teilweise so, nee, das sind so Listen für Leute, ja, die wir dann in Sicherheit bringen müssen, wenn die Revolution kommt. Ne? Also das ist dann auch Leute, die sind dann halt gefährdet. Ne?
Ja.
So, keine Ahnung.
Könnten ja rechtsradikale Nazis, Bundeswehrmitarbeiter kommen, die
genau.
die erschießen wollen.
Und die müssen dann aber erstmal sozusagen, ja, weggebracht werden, ne, irgendwie und dann, Ja, also in Sicherheit gebracht werden, ja. Und es ist ganz interessant, also sowohl in den USA, genau, das ist dann auch sozusagen, die sind auch sehr, sehr extrem an dieses Prepper-Netzwerk. Es gibt diese Prepper-Bewegung, auch vor allem aus den USA, wo halt irgendwie Leute dann anfangen, keine Ahnung, sich einen Luftschutzbunker zu bauen und dann irgendwie, das ging ja übrigens schon im Kalten Krieg los, dass sie das gemacht haben.
Wir hatten ein Earthquake-Kit.
Ja, genau, und dann kaufen die halt irgendwie langlebige Lebensmittel und aber auch natürlich Waffen und solchen Kram, also was man so braucht nach der Zombie-Apokalypse. Ne? Also im Endeffekt gehört das alles dazu. Und ich finde diese Psychologie daran so interessant, weil wenn du halt erst einmal anfängst, dich halt auf diesen Tag X vorzubereiten, dann stellt sich für dich, glaube ich, irgendwann auch so ein Herbeisehen dieses Zeitpunktes ein.
Ja. Ist so, als ob man eine gute Versicherung hat. Ich meine, wenn man für viel Geld eine Versicherung kauft.
Dann will man irgendwie auch, dass es passiert, ne?
Dann will man, also man will es natürlich nicht, aber irgendwie ist so dieses Gefühl da, so eigentlich will man ja und wenn man das so, wenn man als Einziger in seinem
Garten. Ist auch so Sunk-Cost-Fallacy eigentlich, ne? Ist ja auch so eine Sunk-Cost-Fallacy, ne? Jetzt habe ich die Scheiße schon gekauft.
Jetzt soll auch jetzt muss das Bein auch ab. Ja, und das ist, und ich glaube, das ist auch, also klar, ich meine, wenn du irgendwie in deinem Bunker im Hintergarten hast und dann von all deinen Nachbarn immer ausgelacht wirst, weil du als Einziger keinen Pool hast im Sommer, irgendwann willst du es denen ja auch mal heimzahlen können. Das ist ja, da steckt ja auch so potenziell so viel soziales Wachstum drin, dass wenn man dann rauskommt, erstmal über die Leichen steigt und die restlichen paar, die noch am Leben sind, die werden einen dann natürlich dann für den König halten, weil man selbst hat es ja schon immer gesagt und so. Also das ist, ich kann mir das, und ich meine, es ist ja auch echt Arbeit, so einen Bunker dahin zu machen und sowas, das wird ja wahrscheinlich auch viel Handarbeit sein, was sie selber machen und so. Und in der Zeit, während man das macht, muss man sich ja auch überlegen, was man da machen wird. Also das
genau.
ist.
Und überlegt man sich so ein Szenarien, das Threat Model sozusagen, ja. Und dann stellt man sich das alles vor und dann zieht man aber auch so eine gewisse Befriedigung aus der Vorbereitetheit, ja, daraus sozusagen.
Ja.
So, oh, ich bin dann aber auch derjenige, der dann und so weiter und so fort. Und ich glaube, ganz ehrlich, das ist der Grund, warum ich glaube, dass der No-Deal-Brexit passieren wird. Weil die Leute sich jetzt schon so lange auf dieses Szenario geistig vorbereitet haben, dass sie es insgeheim ersehnen.
Es ist einkalkuliert.
Ja, es ist einkalkuliert, genau. Also es ist natürlich ein Horrorszenario und die Leute sagen so, wow, No-Deal. Und das haben sie sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 3 Monate, ein halbes Jahr lang erzählt, oh, dieses No-Deal-Szenario, das wird total schlimm. Ich glaube, ich sollte mal auf jeden Fall ein paar Lebensmittel horten. Ja, okay, mache ich wohl, glaube ich, auch nochmal. Ja, und es mittlerweile auch so in den sozusagen in den offiziellen Radiostationen werden wirklich so Tipps erzählt, ne, wie man sich am besten auf den No-Deal-Brexit vorbereitet. Mhm. Das ist überall gerade Thema, ja. Das heißt mit anderen Worten, das wird genau diese Stimmung geschaffen, dass dieser Tag X, ja, das ist dann eben der No-Deal-Brexit, halt sozusagen alle Leute sich darauf geistig und materiell darauf vorbereiten, sodass er wahrscheinlich dann auch kommen wird, weil die Leute halt dann schon sozusagen schon drauf geprimed sind, zu sagen, okay, No Deal Brexit, komm bloß, ich bin bereit.
Ja, und wenn er dann gar nicht ganz so schlimm ist wie befürchtet,
ja,
dann ist es auch, ja, aber was war denn jetzt? Jetzt ist doch, war doch alles Lüge.
Ja, genau. Ja. Vor allem, weil sie sich auch so gut vorbereitet haben und halt irgendwie, keine Ahnung, für 3 Jahre Joghurt zu Hause haben.
Darf ich aber mal etwas zum Thema Brexit nochmal sagen? Ich glaube, der Grund, warum der No-Deal-Brexit immer wahrscheinlicher wird, ist zum einen, weil die Brexiter absolut planlos und unvorbereitet sind.
Das ist sowieso. Ja,
aber auch, weil die Remainer absolut planlos und unvorbereitet sind. Die haben auch keine Lösung anzubieten. Ich meine, jetzt hat ja keiner eine Lösung anzubieten. Ich meine, Remain ist ja, es ist ja, also natürlich wäre Remain im Augenblick die, also wär die sinnvollste Lösung. Aber das heißt ja nicht immer, dass die sinnvollste Lösung so einfach machbar ist. Und man hat schon das Problem, dass halt die ganzen Brexiter einem die ganze Zeit gesagt haben, ja, gewählt ist gewählt, nochmal wählen ist gestohlen. Und dieses Narrativ, so ja, die Bevölkerung hat gesprochen, ja irgendwie schon relativ tief sitzt. Und dass sich die Leute schon betrogen fühlen würden. Also dass ich glaube, dass auch relativ viele Remainer sagen würden, ja, aber wir haben dafür gestimmt und darum müssen wir es jetzt auch durchziehen, so nach dem Motto.
Das ist ja auch im Parlament so ein bisschen das Ding, weil eigentlich sind da ja hauptsächlich Remainer im Parlament, die jetzt aber alle irgendwie den Brexit durchziehen wollen.
Und sind es hauptsächlich? Nö, also ich glaube, die Mehrheiten sind im Augenblick.
Also es war von Anfang an eigentlich so sowohl was die Parlamentarier auf beiden Seiten angeht, waren die eigentlich eher Remain, aber ja.
Ja, okay, ja, das stimmt. Aber ja, und jetzt stehen sie halt und jetzt und aus diesem Dilemma bieten sie halt auch keinen Ausweg. Also das muss man halt ja auch irgendwie erstmal hinkriegen. Jetzt wo das so fest sitzt. Also ich halte das für Blödsinn. Ich halte den Menschen unter Vorspielung falscher Tatsachen die Wahl zwischen einem konkreten Zustand und einem komplett zurecht idealisierten theoretischen irgendwas Zustand, der auch nicht eintreten wird, weil nämlich den Leuten ist ja niemals gesagt worden, ja, wir fallen ohne einen Deal aus allem raus, sondern es wurde ja immer, ja, wir machen das so, dass wir weiterhin wirtschaftlich mit denen, das ist ja schlicht und ergreifend nicht eingetreten. Also ja. Müsste man ja eigentlich sagen, No Deal ist auch nicht im Sinne des Brexit-Referendums gewesen, weil zumindest die Mehrheit hätte wahrscheinlich nicht für einen No-Deal-Brexit gestimmt.
Vor allem, wenn du halt so überlegst, wie viel Voter Fraud da stattgefunden hat. Das eigentlich ist wirklich total krass. Und dann kommt jetzt noch heraus, dass Putin einen Großteil der Leave-Campaign bezahlt hat. Das ist echt krass.
Ja, überhaupt mit diesen knappen Abständen, so irgendwie, also so dass das so wegen solcher knappen, so wo man eigentlich sagen könnte, na ja, das ist eigentlich, da bräuchte man mindestens eine Zweidrittelmehrheit, um das ernsthaft durchzuziehen oder sowas, dass das dann irgendwie an 2% hängen soll und dann wird so getan, als ob das jetzt der Volkswille war, wenn man 52% versus 48% hatte.
Also rational gesehen ist das totaler Bullshit, ne? Aber ich meine, gefühlt ist es halt immer noch irgendwie eine super legitime Sache irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich komme da auch nicht so richtig hinter, wie man, also da kommt dann wieder so eine abstrakte Idee von Diskurs irgendwie bei mir durch, weil ich denke, du hast halt sozusagen eine bestimmte Tatsachenkonstellation und dann hast du halt immer sozusagen so einen kollektiven Blick da drauf und dieser kollektive Blick da drauf und diese Deutungs, sag ich mal, Hegemonie, das ist dann sozusagen was man so Diskurs nennen könnte. Und im Endeffekt, wie wir gerade gesagt haben, rein rational gesehen kann man wirklich sagen, okay, das ist jetzt wirklich eine knappe Wahl gewesen und diese Wahl war halt wirklich von vorne bis hinten Beschiss. Es war nicht nur so, dass irgendwie die eine Seite gelogen hat, dass die Balken biegen, dass die Wahl an sich überhaupt totaler Bullshit war, sondern sie wurde auch noch mittels wirklich krimineller Manipulation eingegriffen, Gelder verwendet, die nicht verwendet werden durften, sozusagen, eigentlich ist diese ganze Wahl komplett illegitim. Und trotzdem hat man das Gefühl, und sogar du und ich, glaube ich, ja, haben das Gefühl, dass es eigentlich, sag ich mal, illegitim wäre, jetzt diese Wahl anzuzweifeln.
Man hätte sie niemals stattfinden lassen dürfen. Das ist das Erste. Man hätte, die Fragestellung ist falsch.
Ja, ja.
Und
ja.
Ich halt.
Aber ich will nochmal zu diesem Status,
ja.
Diesem Status bleiben, weil ich finde das total absurd, weil, also ich fühle auch, dass es irgendwie illegitim wäre, jetzt das Votum nochmal zu, also dieses neue Public Vote Ding nochmal durchzuziehen, obwohl ich genau weiß, dass es eigentlich richtig wäre. Es ist irgendwie absurd.
Ja, man wüsste, dass es auch das nächste, entweder es würde wieder genauso knapp in die gleiche Richtung ausgehen. Und dann würde der Brexit sozusagen, oh, jetzt diesmal haben wir nochmal 51,8%. Der Volkswille ist ganz klar ausgedrückt, dass eine Mehrheit, die in jedem, wenn das eine wissenschaftliche Studie wäre, wäre das nicht relevant also die wäre statistisch nicht relevant, der Unterschied sozusagen zwischen den beiden.
Signifikant.
Signifikant, ja. Statistisch nicht signifikant genug, um eine.
Ja, es kommt drauf an.
Ja, keine Ahnung, kriegt man man würde für beides irgendein Modell hinkriegen, aber wie viel ist es? Ein 0,5% oder wie viel? Oder?
Also Signifikanz ist ein schwieriges Ding, das halt sehr, sehr von sehr, sehr vielen Faktoren bestimmt wird.
Okay.
Die kann man jetzt nicht einfach so pauschal sagen.
Aber entweder wird es nochmal genauso knapp für Brexit ausfallen oder es würde halt knapp in die andere Richtung ausfallen, aber irgendwie eine befriedigende Situation würde dabei nicht rauskommen, finde ich. Und das Problem ist, dass man es hat überhaupt so weit kommen lassen. Aber und ich hab das Gefühl, dass wenn sie es jetzt abblasen, wenn es jetzt keinen Brexit gibt, dass es dann dass dann halt die Brexiter total Aufschwung kriegen würden. Also das wäre eigentlich meine Hauptangst. Also so dass aus rein rational finde ich, würde ich auch sagen, ja, blas das Ding ab, um Himmels Willen. Seid ihr irre. Also so rein aus politischer, wirtschaftlicher etc. Sicht. Aber sozusagen auf kochender Volksseele Sicht, ist schwer zu sagen. Ist schwer zu sagen. Also ich meine natürlich, wenn ihr diese dämliche Frage schon stellt, dann haltet euch wenigstens dran. Das ist natürlich auch jetzt irgendwie sowas, was in mir auch irgendwo so drinne steckt.
Ja, das ist auch so ein bisschen so, als ob, weiß ich nicht, irgendwie, als ob sie so, wir wollen aber auf die heiße Herdplatte fassen. Und du sagst aber, nee, ja, das geht nicht. Ja, das tun wir es aber trotzdem. Und dann verweigerst du ihnen den Schmerz.
Na, es ist ja nicht 48% oder wie viel auch immer der Bevölkerung haben dagegen gestimmt. Die kriegen den Schmerz auch zu spüren. Die müssen jetzt mit drauf fassen auf die deren Hand wird einfach festgehalten, während sie auf die Platte draufgreifen müssen. Es wird für uns wird der Prozess schmerzhaft sein, obwohl wir gar kein Mitspracherecht hatten. Es wird einfach ein sehr, sehr dummer Prozess sein. Und ganz ehrlich, auch weil du, ich gucke in letzter Zeit hin und wieder mal irgendwelche Sachen über den Brexit, auch so von Channel 4 gibt es da so ein paar Hintergrundvideos. Es gibt hier TLDR News, ist so ein Channel, der das immer ein bisschen zusammenfasst. Und ich habe neulich sowas gesehen, also war irgendein Blumenhändler, der davon erzählt hat, wie sein Geschäft zusammenbrechen wird, weil der halt im Augenblick, der kriegt halt regelmäßig Blumen vom europäischen Festland durch den Tunnel durch und sowas. Und das ist halt, wenn die Blumen verwelkt sind, dann kann er sie nicht mehr verkaufen. Und der halt schon sein Geschäft pleite gehen sieht, weil er halt einfach schlicht und ergreifend keine Blumen mehr kriegen wird, weil im Winter gibt's halt in Großbritannien keine Blumen. Und wenn die halt einen halben Tag zu lange am Zoll stehen, dann kann er sie nur noch wegwerfen. Und das war halt auch irgendein Typ, und dann haben sie den so interviewt und er hat halt erzählt, wie scheiße Brexit sein wird. Und dann so, ja, wie hast du denn gestimmt? Ja, ich habe für Brexit gestimmt. Und würdest du das, nee, jetzt will ich es nicht nochmal machen. Bloß weil du auf einen dämlichen Propagandaspruch reingefallen bist, heißt das ja nicht, dass deine Existenz deswegen gefährdet werden würde. Ich finde auch, das fühlt sich irgendwie ganz, ja, das hab das, selber schuld. Aber das ist doch keine Lösung. So kann man doch keine Politik machen.
Ja, also ich bin gespannt. Ich habe ja so eine Wette mit Mario Sixtus laufen jetzt.
Ja.
Ich glaube, wir haben am einen, Dimsung Abendessen gewettet.
Okay.
Er wettet, dass es einen Aufschub gibt. Mhm. Und ich wette, dass es einen No-Deal-Brexit gibt. Ich glaube.
Tatsächlich zum Termin.
Genau, ja. Also wahrscheinlich hat er momentan die besseren Karten. Wobei, wie gesagt, es muss jetzt eigentlich auch nochmal, ich glaube, Theresa May hat ja jetzt, glaube ich, schon einer Verschiebung zugestimmt, soweit ich das mitbekommen habe.
Einer Verschiebung? Nee.
Also zumindest hat sie sich aufgeschlossen gezeigt oder so etwas?
Nee. Also die...
Das war das Letzte, was ich mitbekommen habe.
Also ich weiß nicht, nächste Woche findet eine Abstimmung statt. Über dann einen neuen Blablabla-Plan, der im Wesentlichen, glaube ich, der alte Plan ist, aber halt irgendwie ein
bisschen... In England?
Oder? Im Parlament.
Im englischen Parlament.
Ja. So, wenn der durchfällt, dann stimmen sie, glaube ich, über, ich weiß nicht, ob sie dann schon, also auf jeden Fall, dann
folgt. Also Verschiebung ist auf jeden Fall auf dem Tisch.
Dann ist die England. Verschiebung auf dem Tisch. Aber genau. Theresa May hat gesagt, dass sie die Verschiebung nicht möchte.
Ja.
Das war zumindest das Letzte, was ich gehört habe.
Aber sie hat sie auf jeden Fall ins Spiel gebracht und der Punkt ist aber,
dass die Verschiebung ist halt nicht, ist nicht mehr, ist es nicht anders möglich.
Die Verschiebung ist halt, das Problem ist halt, dass die Verschiebung kann, können die Engländer nicht einfach selber bestimmen, sondern muss halt sozusagen jedes einzelne Land der EU mitmachen. Die müssen die müssen das sozusagen einstimmig.
Großbritannien hat im Augenblick keine Rechtsgrundlage für einen No-Deal-Brexit. Und es ist eigentlich auch keine Chance da.
Es ist aber auch kein Grund, keine Rechtsgrundlage für irgendwas anderes.
Ja, aber es ist, na doch, für eine Herauszögerung hätten sie potenziell, also das könnten sie noch hinkriegen. Weil im Augen, also sie müssen halt, was sie halt machen müssen, sie müssen halt unfassbar viele EU-Gesetze in nationales Recht überführen. Und damit sind sie, das ist ein Prozess, der läuft gerade. Also sie sind gerade dabei, all diese Gesetze, die sie so furchtbar ablehnen, weil sie alle so scheiße sind und sie benachteiligen, alle in lokales Gesetz zu überführen. Dabei muss das aber angepasst werden. Frag mich nicht, welche Details genau. Aber wahrscheinlich müssen die ganzen anderen, also es muss halt, und das Parlament muss darüber abstimmen. Und die haben
ja irgendwie. Aber No-Deal-Brexit braucht keine Rechtsgrundlage, weil die Rechtsgrundlage ist einfach, dass der Artikel, dass die Frist ausläuft und dann ist es einfach passiert.
Aber sie haben dann nichts mehr. Sie haben dann keine Gesetzgrundlage, nach der Piloten ausgebildet werden dürfen. Sie haben dann keine Gesetzgrundlage, nach der wer welche Medikamente kriegt. Sie haben selber keine Rechtsgrundlage, wie sie denn mit der EU Handel treiben wollen.
That's not our fucking problem.
Doch, ein bisschen. Also doch, das ist schon auch unser Problem. Weil so weit weg sind sie dann doch nicht. Also das ist und was dann in Irland losgeht, das wird halt und das Lustige halt ist, also der woran scheitert im Augenblick dieser Deal, den May ausgehandelt hat, in allererster Linie am Backstop, am Irish Backstop. Ich glaube, inzwischen hat jeder verstanden, was der Backstop ist, oder?
Ja.
Worauf sich alle einigen können, dass sie keine physische Grenze zwischen Irland und Nordirland wollen. Und dass es das um jeden Preis zu verhindern gibt und dass man dafür irgendwas Besseres braucht.
Ja, aber es geht ja gar nicht anders.
Und darum hat halt die EU diesen Backstop eingeführt, quasi Nordirland wird eigentlich aber Teil
halt
der EU.
Aber halt in dem Deal, der nicht stattfinden wird.
Und jetzt sagen halt viele Brexiter, nee, wir wollen nicht, dass Nordirland Teil von der EU wird quasi und damit nicht mehr Teil des UK, was absolut nachvollziehbar ist. Die sollen uns einen besseren Deal anbieten, aber sie können auch nicht sagen, was denn dieser bessere Deal sein sollte. Sie wissen selber nicht, was sie eigentlich wollen. Sie wollen was Besseres, aber sie wissen nicht, was.
Weil mit der DUP in der Regierung schon können sie da sowieso nichts anbieten, weil die ja sozusagen die Hardliner in der
Nordirland-Frage sind. Da würde May dann wahrscheinlich die Mehrheiten anders zustande kommen irgendwie. Dann
würde es aber die Regierung sprengen.
Ja, ich glaube, das wäre ihr kleinstes Problem.
Wenn die Regierung springt, dann ein kleines Problem ist.
Ja, aber ja, sorry, das ist doch inzwischen wirklich das kleinste Problem, was wir haben.
Ja.
Und was das halt, und ein No-Deal-Brexit würde halt augenblicklich die Grenze zwischen Nordirland und Irland wieder hochziehen. Und wo jetzt viele sagen, ja, dieser Brexit würde garantiert das bringen, worauf sich alle einigen können, dass sie das wirklich nicht wollen. Und
gut, ja. Also es wird ja jetzt demnächst, werden wir ja sehen, was passiert. Ist ja jetzt nur noch ein paar Tage hin. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Aber lass uns mal über andere Themen reden.
Ja.
Und zwar, das wollte ich vielleicht noch relativ am Anfang pluggen. Und zwar ist am Dienstag, ich hoffe, dass der Podcast schnell genug rauskommt,
auf den
morgen raushauen. Also sozusagen, wenn ihr das heute hört und das am Montag ist, weil heute ist Sonntag, wo wir ihn aufnehmen, wenn ihr es am Montag hört, dann am nächsten Tag, ja, also direkt am nächsten Tag, ist eine Veranstaltung, wo ihr, wenn ihr in Berlin seid, hingehen könnt, 19 Uhr, Alex, nicht am Alex dem Platz, sondern Alex Freies Berlin, Freies Radio, irgendwie oder sowas heißt es, um 19 Uhr.
Also am 12. März.
Offener Kanal oder sowas, genau, 12.
Falls ihr euch fragt, welcher Dienstag, der 12. März 2019.
Genau, 2019, nicht, dass ihr im falschen Jahr dort auftaucht.
Irgendwann wird es wieder am 12. März einen Dienstag geben, insofern.
Genau, jedenfalls dort gibt es einen Wikimedia-Salon, also Wikimedia, die Foundation, die der Verein, der hinter dem deutschen Wikipedia steht, die machen auch mal manchmal Veranstaltungen, da bin ich halt dabei, eine Diskussionsveranstaltung. Und dort reden wir über die digitale Gesellschaft und über die Wikipedia als sozusagen Modell der digitalen Gesellschaft. Jedenfalls will ich darüber reden, denn ich habe darüber einiges geschrieben in letzter Zeit. Dass darüber diskutiere ich mit einigen anderen Leuten, die mir jetzt gerade nicht einfallen, wie die heißen alle, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Veranstaltung. 19 Uhr, kommt dahin. Genau, und da wollte ich eigentlich nochmal pluggen. Ich hatte da mehrere Texte, die sozusagen in diese Richtung gehen. Einerseits war...
Ist das jetzt ein Plug in einem Plug?
Das ist jetzt sozusagen, nein, das ist der zweite Plug.
Ach so.
Der zweite, dritte Plug.
Das war kein Tier im Hintergrund, das ist unser neues Sofa.
Genau. Also ich hatte für Deutschlandradio Kultur einen Text geschrieben über die Krise der Wikipedia als Krise der digitalen Gesellschaft, wo ich die These aufstelle, dass die Wikipedia, also gab es halt einige Artikel über die Wikipedia, unter anderem in der FAZ, dass halt die gerade ein großes Problem damit haben, dass Artikel veralten, was halt wiederum ein zurückzuführen ist, dass sie eine alternde Community haben, die ein großes Nachwuchsproblem haben, was wiederum halt andere strukturelle Probleme hat. Und für mich ist die Krise der Wikipedia ein bisschen die Krise der digitalen Gesellschaft. Denn wenn man sich die Wikipedia anschaut, dann ist sie eigentlich sozusagen immer so ein Idealpunkt der digitalen Gesellschaft gewesen. Also Leute, die komplett unterschiedlich sind, kommen zusammen auf einer Plattform und einigen sich über das, was sie für die Wahrheit halten. Auch wenn sie vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, diskutieren sie so lange, bis halt am Ende irgendetwas rauskommt, was halt einem Kompromiss am nächsten sieht. Und vollbringen mit dieser Kompromissleistung dann doch irgendwie sowas wie das achte Weltwunder, nämlich die Wikipedia selber, die ja doch ein ziemlich unwahrscheinliches Ereignis ist, ja, also das Weltwissen so kondensiert auf einer nicht kommerziellen Plattform zusammengetragen aus dem reinen, sag ich mal, aus der reinen Motivation der Menschen, einfach Wissen zu teilen. Mhm. Das ist eigentlich eine wunderschöne Vision, eine wunderschöne Utopie, die es ja tatsächlich gibt. Und
ja, wenn es jemand so aufschreiben würde, würde man sagen, total unrealistisch.
Genau, es gibt immer diesen Spruch, dass die Wikipedia in der Theorie unmöglich ist, aber in der Praxis halt ganz gut funktioniert.
Ja.
Und das trifft es, finde ich, ganz gut. Und ich finde tatsächlich, dass man aber, also ich fange mal anders an. Also es gibt tatsächlich Studien, die sich damit beschäftigt haben, warum in der Wikipedia so ein Nachwuchsproblem herrscht. Mhm. Und die haben halt sehr, sehr genau untersucht, welche Edits von neuen Leuten kommen, was mit diesen neuen Leuten passiert, wie die Integration dieser neuen Leute passiert im Vergleich zu früher zum Beispiel. Und da gibt es eine Studie von 2012, die das eigentlich schon ganz gut untersucht hatte mal. Und die kommt zu dem Schluss, dass im Endeffekt die Wachstumsphase der Wikipedia, und zwar so bis 2007 oder eigentlich ab 2007 auch, dass die eigentlich so wirklich zu den jetzigen strukturellen Problemen geführt hat. Nämlich, dass halt zu viele Leute kamen, die dann halt zu viele Edits gemacht haben, die dann wiederum, sag ich mal, qualitativ dann nicht hochwertig genug waren oder dann sozusagen das Projekt aushaben fransen lassen und die Qualität war nicht mehr gesichert, sodass halt die Wikipedia-Community irgendwann darauf reagiert hat, indem sie straffere Strukturen, stärkeres Community-Management, engere Qualitätskriterien und sowas alles eingezogen haben, was dann aber gleichzeitig zu einer Schließung der Community geführt hat. Mhm. Was jetzt halt sozusagen dazu führt, dass eben neue Leute, die dann eben hinkommen, die werden erstmal pauschal, jede Änderung, die sie gemacht wird, wird irgendwie rückgängig gemacht, so kommentarlos. Ne? Das ist auch das, was sehr viele Leute berichten. Und weswegen Leute da keinen Bock drauf haben, sich mit der Wikipedia, also im Endeffekt heißt sozusagen in der Wikipedia mitmachen zu wollen, heißt erstmal sich mit der Wikipedia-Community pauschal erstmal anzulegen. Und da haben halt nicht, verständlicherweise nicht so viele Leute Bock drauf. Und der Punkt ist aber, dass halt noch was etwas anderes passiert ist zur selben Zeit, weil nämlich 2007 war ja auch die Zeit, wo halt auch das Rest-Internet halt extrem gewachsen ist.
Ja.
Wo die ganzen Leute plötzlich in so Social Media reingeströmt sind. Und unter anderem zu Facebook, Twitter und so weiter. Mhm. Und der Punkt ist natürlich, wenn du dein Wissen teilen willst, dann kannst du es einerseits bei der Wikipedia machen, du kannst es aber auch einfach, keine Ahnung, auf Facebook oder auf Twitter machen. Und da kommt dir dann keiner blöd. Ja, also da kommen dir natürlich auch Leute blöd und sagen, hey, was willst du hier eigentlich? Aber da kommt nicht einfach jemand und löscht dir das wieder weg. Ja, mhm. Also das heißt mit anderen Worten, du musst erstmal dein Wissen, das du da teilst oder deine Meinung oder wie auch immer, die musst du halt nicht verteidigen in dem Sinne, dass sie halt erstmal sozusagen.
Na doch, du musst sie verteidigen, aber du
hast. Musst du nicht.
Also du musst es nicht, aber also.
Es kann jemand widersprechen, ne? Also beziehungsweise, lass mich das anders vor. Also wenn du halt etwas postest bei Twitter oder wenn du etwas postest bei Facebook, ja, dann wenden sich dir Leute vielleicht von dir ab. Ja, und dann sagen sie, oh, mit dir will ich aber nichts zu tun haben. Aber es wenden sich vielleicht auch Leute zu dir zu und sagen, das ist meine gute Meinung, ich unterstütze das. Das heißt mit anderen Worten, es beginnt so eine Art sozialer Sortierungsprozess. Anhand in Social Media, anhand dieser einen sozusagen Statements, das du in die Welt setzt. Und das wiederum führt dazu, dass sich sozusagen Communities um bestimmte Meinungen bilden und nicht sozusagen eine Meinung in eine Community getragen werden muss. Das ist sozusagen so ein umgekehrter Prozess. Und der ist natürlich sehr, sehr viel angenehmer erstmal, weil du dann irgendwie, keine Ahnung, du findest dann halt genau dein Tribe, mit dem du dann sozusagen über eine Meinung stimmst und du kannst dann halt so die Leute, die irgendwie der anderen Meinung sind, kannst du dann von deiner Position aus beschimpfen. Und du musst nicht irgendwie am Ende sozusagen dich mit allen kloppen, solange bis dann irgendwie so ein Kompromiss draus entsteht. Es ist weniger anstrengend, es ist irgendwie natürlicher, es ist irgendwie freier. Ich fand das jedenfalls immer so.
Ja. Yeah.
Und im Endeffekt, und das ist deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Krise der Wikipedia die Krise der digitalen Gesellschaft ist, weil die Idee der digitalen Gesellschaft, nämlich sozusagen Einheit in Unterschiedlichkeit zu schaffen, ne? Das heißt also Unterschiedlichkeit dazu zu bringen, miteinander zusammenzuarbeiten, dass das ein unglaublich anstrengender Prozess ist und dass im Endeffekt die Leute lieber sich aufteilen in gegnerische Tribes, wo sie keinerlei Form von Kompromissbereitschaft mehr zeigen müssen. Und das ist sozusagen die Wikipedia deswegen so ein Wasserstandsanzeiger für die Krise
der Gesellschaft. Finde ich stimmt nur begrenzt. Also ich will es jetzt mal positiv sagen, warum man ein eigenes Blog, also warum man zum Beispiel ein eigenes Blog haben will und nicht in die Wikipedia reinschreiben. Weil in der Wikipedia ist das auch zum einen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du halt einfach, es muss ja nicht mal sein, dass jemand deiner Meinung nicht zustimmt, sondern die Wahrscheinlichkeit war ja sehr hoch bei der Wikipedia, dass einfach dein Artikel gelöscht worden ist wegen irrelevant. Und dann war der einfach weg. Und dann wurde nicht mal darüber diskutiert, ob der jetzt inhaltlich richtig war oder falsch, sondern es war einfach, irgendjemand hat beschlossen, dass dein Thema nicht wichtig genug sei, um irgendwo aufzutauchen. Und darum ist es halt nicht mehr aufgetaucht. Und dann hat auch gar keine Diskussion darüber stattgefunden. Und so, im Gegensatz zu irgendwelchen Edit Wars, wo es wenigstens noch in irgendwelchen Historien existiert oder so, die waren dann wirklich ein für alle Mal weg. Das zweite ist, dass du, selbst wenn du irgendwie in der Wikipedia irgendwie Wissen schreibst, dann muss es ja so ein akzeptierter Stand des Wissens sein. Und was du, wenn zum Beispiel du irgendwie Wissen aufschreibst, dein Wissen oder deine Theorien, dann ist das ja im Zweifelsfall noch nicht mal mit dem Ziel, das Weltwissen darzustellen, sondern du willst ja erstmal eine Meinung, also dein Blog ist ja eher Teil des Diskussionsbazars und wohingegen die Wikipedia ja eigentlich das, was zumindest was du vorne siehst, nur noch das Destillat der langen Diskussion ist. Und insofern ist es, wenn du neue Meinung hast oder neue Theorien oder neues Wissen, dann kann es eigentlich nicht in der Wikipedia so richtig stattfinden. Also die Wikipedia probiert natürlich schon immer aktuell zu sein zu irgendwelchen Weltereignissen, aber wenn eben du eine neue These aufschreibst, warum die Wikipedia altert oder altert die Wikipedia, das könntest du halt, das, was du gerade erzählt hast, könntest du nicht in die Wikipedia schreiben, weil das ist halt nicht objektiv belegbares Wissen, was nach Maßstäben einer Enzyklopädie funktioniert, oder?
Gibt es eigentlich auch eine ganz gute Studien eigentlich zu.
Ja, aber es ist trotzdem,
also nicht,
ist
nicht trotzdem zu meiner
irrelevant,
These. Nicht,
doch irrelevant. Ich mache jetzt hier mal innere Sockenpuppe an. Das ist doch irrelevant und gelöscht, dein Artikel.
Ja, das sowieso.
Und doch auch zu Recht.
Ja.
Weil es viel zu meinungsgetrieben ist und viel zu zugespitzt ist.
Ich sag mal so, an dem tatsächlichen Stand der Strukturkrise in der Wikipedia gibt es, glaube ich, keine wirklichen Zweifel. Da gibt's
Nö, daran glaube ich sofort.
Also über die Ursachen, da kann man sich wahrscheinlich streiten.
Aber du kannst darüber streiten, ob es ein Problem ist.
Ich glaube sogar in der Wikipedia sieht man das einfach so. Also die Wikipedia, ich habe jetzt tatsächlich das Feedback auch bekommen für meinen Deutschlandfunk-Essay. Aus der Wikipedia-Community kommt dann halt immer so, nein, wir haben kein Nachwuchsproblem, wir sind genug Leute, es gibt nur zu viele Artikel.
Also einfach mehr Artikel löschen.
So, ja, das ist wahrscheinlich, ja, das ist dann, ja.
Also wenn es auf vier Artikel reduzieren, dann könnt ihr euch um 50% davon wirklich kümmern.
Ja, es ist, das kann man natürlich, ja. Nee, es ist, du hast schon recht, dass es da nochmal dieses Problem, dass es nochmal eine andere Dimension gibt mit, sag ich mal, Neuheit und der Unterscheidung zwischen Meinung und Wissen und so. Das stimmt schon. Wobei, wie gesagt, ich glaube, dass man das nicht wirklich so scharf trennen kann. Ne? Also, das ist natürlich, das ist so, wie sagt man so schön, ein slippery slope. Wo fängt Meinung an, wo fängt Wissen, wo hört Wissen auf? Ich glaube schon, dass diese Edit Wars nicht nur sozusagen anhand von Meinungsfragen passieren, sondern tatsächlich auch einfach pauschal Leute, die jetzt nicht wirklich sozusagen die Wikipedia Street Credibility mitbekommen, einfach pauschal weggelöscht
werden.
Absolut,
ohne Frage.
Und das ist das eigentliche Problem. Also wenn es nur wirklich um was ist jetzt eine Meinung, was ist eine gerechtfertigte Meinung, also ne, irgendwie, ich glaube nach Kant war das irgendwie, Wissen ist gerechtfertigte Meinung, jedenfalls.
Das glaube ich, also ja, natürlich, gar keine Frage. Natürlich sind da Artikel einfach weggelöscht. Also natürlich, wenn du da, wenn hier, wie hieß er gleich, der Gründer der Wikipedia, wenn der irgendwie wahrscheinlich könnte einen Artikel über seine Furze schreiben, das würde nicht wegen Irrelevanz gelöscht werden. Und
ich weiß gar nicht, ob der überhaupt jemals in der Wikipedia, also
keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Jamie Wales,
ja.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt jemals in der Wikipedia was geschrieben hat.
Ich weiß es auch nicht, aber ich.
Wahrscheinlich so aus Spaß oder so.
Aber das ist. Dass da natürlich so eine soziale Kontrolle existiert und auch so diese geschlossene Gruppe, die das jeder, der mal in irgendeiner Mailingliste drin war
genau,
und
im
Forum
geht, es,
oder so.
Mir geht es auch erstmal nur darum, sozusagen, dass diese Community erst einmal sozusagen eine extreme Überwindung ist, sich in diese Community überhaupt hineinzubegeben und sich mit dieser Community auseinanderzusetzen. Und statt dich mit dieser Community auseinanderzusetzen, kannst du auch dein Wissen einfach in jedes x-beliebige andere Social-Media-Tool, sei es dein Blog, sei es Twitter, Facebook, was weiß ich, Reddit oder Quora, ja, kannst du dort dein Wissen reinkippen, weil es dir dort zumindest erstmal nicht mehr weggelöscht wird. Aber was halt eben, und das ist eben der Punkt, den ich ja eigentlich machen will, ist halt, dass halt auf Social Media aber immer das verbunden ist mit einem sozialen Sortierungsprozess anhand dieser Äußerung. Und das ist halt das, was ich sozusagen als den Tod der digitalen Gesellschaft sehe. Das ist eben sozusagen, dass sie zerfällt in sich nicht mehr einigen wollende Tribes, Stämme, die halt sich nur noch gegenseitig bekämpfen. Das ist so meine Diagnose.
War das jemals besser?
Ja, weil du halt, also nicht besser im Sinne von, dass es irgendwann mal reibungsfrei war. Der Punkt ist, dass es natürlich immer Reibung gab. Der Punkt ist aber, es gibt immer sozusagen Flaschenhals, ja. Also die Gesellschaft hat immer einen Flaschenhals.
Ja.
Ja, du kannst halt irgendwie alles doof finden und gegen alles sein, aber am Ende des Tages wird halt irgendjemand eine politische Entscheidung treffen, die eine bestimmte Relevanz hat. Mhm. Und dann kannst du dir überlegen, ob du Teil dieser Entscheidung sein willst oder nicht. Und wenn du Teil dieser Entscheidung sein willst, dann musst du dich in einen Prozess begeben, in dem sozusagen deine Entscheidung berücksichtigt werden kann zu einem bestimmten Grad. Und am Ende wird dann eben nicht das rauskommen, was du dir vorgestellt hast, aber halt irgendwie ein Kompromiss, wo vielleicht ein bisschen deiner Bedenken oder deiner Meinung da einen mit Einfluss hat. Ja, das ist sozusagen der Unterschied zwischen der APO und der SPD, genau. Ja, ne? Und so, die SPD ist sozusagen, wie hat das Sascha Lobo jetzt gerade in seiner letzten Kolumne schon geschrieben, sie ist von der Mitmachpartei zur Alles-Mitmach-Partei geworden.
Aber da ist echt eine Menge dran.
Genau, also die SPD betreibt sozusagen dieses Spiel halt sozusagen ein bisschen zur Selbstverleugnung. Soweit muss man das nicht treiben, ne? Aber im Endeffekt stimmt es schon, dass halt sozusagen, wenn man in einer pluralen Gesellschaft irgendwie an Entscheidungsprozessen teilnehmen will, dann muss man eben so eine Kompromissbereitschaft mithaben, weil nämlich am Ende des Tages sozusagen an einer zentralen Stelle eine bestimmte Regel eingeführt wird oder nicht eingeführt wird und sie wird so eingeführt, wie sie eben dann eingeführt wird. Und das ist dann diese Engstelle. Und wenn man an dieser Engstelle mitarbeiten will, wenn dieser Flaschenhals sozusagen, der zwingt einen dann in den Kompromiss rein, auch wenn man, niemand mag Kompromisse. Das müssen wir einfach mal feststellen, ja. Niemand auf dieser fucking Welt, in der gesamten Geschichte der Welt, ja, hat jemals es geil gefunden, Kompromisse zu machen. Ja, dass diese Welt hat nie existiert. Und dieser Mensch hat nie existiert, der gerne Kompromisse macht. Jeder will, weiß immer ganz genau, dass seine Meinung die richtige ist. Und wenn sie nicht hundertprozentig, und alles, was davon davon abweicht, ist erstmal schlechter als die pure Meinung. So. Having said that, ja, irgendwie, gab es halt aber immer irgendwie sozusagen diese Engstellen, gab es immer diesen Flaschenhals, der dann die Leute dazu gezwungen haben, sich irgendwie auf irgendwas zu einigen. Und ich glaube, dass das Internet halt eben in seiner kommunikativen Freiheit die Möglichkeit bietet, sozusagen diesen Flaschenhals nicht mehr bietet. Ja, man muss, also zum Beispiel die Wikipedia hat halt auch diesen Flaschenhals. Dieser Flaschenhals ist sozusagen der öffentlich einsehbare Artikel, ja. Mhm. Und das heißt mit anderen Worten, du musst darum kämpfen, dass deine Sichtweise irgendwie auch in diesem Artikel repräsentiert ist. Du wirst diesen Artikel nicht, niemals wirst du es schaffen, dass dieser Artikel genau deiner Meinung entspricht, ja. Aber du kannst es vielleicht schaffen, dass deine Meinung in diesem Artikel mit repräsentiert wird, ja. Und das ist das Beste, was du erschaffen kannst. Und das ist irgendwie, das tut weh und das ist anstrengend und das macht keinen Spaß, aber am Ende hast du zumindest irgendwie ein bisschen was geschafft. Und bei Social Media ist es so, dass du halt, da kannst du all in gehen, da kannst du all deine Meinung ungefiltert und kompromisslos raushauen. Das habe ich immer geliebt an Social Media. Das war immer so das war immer das, was ich daran auch so toll fand, ja. Dass ich halt sozusagen dort niemand greift mir da rein. Es gibt keine Redaktion, die sagt, oh, das kannst du jetzt nicht schreiben, oh, das kannst du jetzt, sondern die Freiheit des Publish-Buttons, ja, das habe ich immer geliebt. Mhm. Und das war das, was mich beim Bloggen, beim Twittern, bei all diesen Dingen immer so fasziniert hat, war, ich kann einfach auf Senden drücken und klar kann dann irgendjemand das doof finden, was ich geschrieben habe, ja, aber es kann mir niemand verbieten. Niemand kann mir den Mund verbieten. Und ja, und das ist halt der Punkt. Und wenn mir jemand irgendwie blöd kommt, dann heißt es nicht, dass, ja, okay, du hast vielleicht einen anderen Punkt, aber, und ich bin nicht mit dir einer Meinung, aber wir müssen uns jetzt einigen. Nee, müssen wir nicht. Wir können einfach, let's agree to disagree, ja?
Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es so diesen Zwang sich, wo gab es denn früher diesen Zwang, sich zu einigen, wo es ihn heute nicht mehr gibt?
Also, wenn du früher publizieren wolltest, dann musstest du zu einem Medium gehen. Dann musstest du dich in eine Redaktion einbinden lassen oder du musstest eben sozusagen durch eine Redaktion kommen. Du musstest Gatekeeper überwinden, die halt eine bestimmte Ordnung des Diskurses sozusagen verinnerlicht hatten. Du hast dich sozusagen meistens hast du dich proaktiv diesem Konsens angepasst, bevor du überhaupt deinen Leserbrief hingeschickt hast, weil du wusstest, dass du sonst nicht abgedruckt wirst, ja. Du hast halt früher, das ist rein medial jetzt gesehen, ja. Dann hast du, was ich schon sagte, irgendwie, wann immer du an der Macht partizipieren willst, Parlament etc., ja,
ja, okay.
Das ist klar. Bei Wikipedia, im Endeffekt bildet Wikipedia diese beiden Prozesse in gewisser Hinsicht ab. Auch eine enge Stelle, ne? Und dass man jetzt einfach publizieren kann, für alle Welt sichtbar, ohne dass einen jemand reinreden kann. Ja, das ist das fucking Neue an dem Internet.
Naja, aber du konntest schon früher auch
deinen Zettel ausdrucken und auf den Kopierer legen und an die Straßenlaterne hängen oder in Briefkästen schmeißen oder sowas. Und die Zahl deiner Leser war wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel geringer als der meisten Blogs heutzutage.
Ja.
Oder Facebook-Seiten.
Im Endeffekt, das gab's ja auch. Also das ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie du dir jetzt ausdenkst, sondern es gab natürlich schon diese Zines, ne, aus der linken Szene.
Ja, stimmt, sowas natürlich auch, klar.
Genau, das war ja das. Offener Kanal. Ne? Offener Kanal, Zines, die Zines-Szene, das gab's ja schon in den 80ern, ne? Doch, ich würde schon sagen, das ist nochmal ein qualitativer Unterschied.
Also ich frage mich manchmal, ob es nicht genau andersrum ist. Dass es viel zu schwer geworden ist, diese Sachen auszublenden. Und dass man, dass wir
was,
einfach.
Was ist schwer? Was ist, was?
Die andere Meinung.
Andere Meinung auszublenden. Aber darüber rede ich ja gar nicht.
Naja, was, na, in einer gewissen, nicht? Na, in gewisser Weise vielleicht gewisser, also was ich immer das Gefühl habe.
Ich rede erstmal von der Freiheit des Senders, so.
Okay, ja, okay, das ist tatsächlich jetzt was anderes als die Freiheit meines Filters. Aber, also natürlich ist es leichter geworden, durchs Internet zu publizieren. Okay, also das ist jetzt dem ich nicht widersprechen kann. Fraglos. Das ist ja, ich meine, das ist ja eine Binsenweisheit, dass es das Internet so simpel gemacht hat wie irgendwas anderes, wie
so wertest du meine Arbeit.
Nein, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Weil ich habe ja, vielleicht bin ich jetzt auch nur einen Schritt schon zu weit gegangen. Vielleicht in meiner Gedankenweise, weil irgendwie, ja, also man, ich was, also ich frage mich, ob das so ein also dass es leichter geworden ist zu senden, es ist selbstverständlich gar keine Frage und ich habe auch das Gefühl, was du meinst, so diese, dass es vorher diese Redaktion gab, die denen auch auf die Finger geschaut hat und so, und dass man so vielen alten weißen Feuilletonisten doch sehr deutlich ansieht, dass sie, wie sehr sie es genießen, das nicht mehr zu haben und dass sie mal so richtig draufhauen können und dann halt auf ihren eigenen Blogs plötzlich um sich schlagen und auch immer weiter abrutschen. Ja, okay.
Ja, und also ich glaube, was du jetzt meinst, ist ja das, was ich mal irgendwann Filtersouveränität genannt habe. Also das heißt, die Macht zu filtern. Wobei ich dann halt immer so eine, wobei ich dann irgendwann so eine Unterscheidung eingeführt habe zwischen positiver und negativer Filtersouveränität. Positive Filtersouveränität ist halt die Freiheit aus Quellen zu wählen und dich mit Quellen zu connecten. Mhm. Und die negative ist halt bestimmte Dinge auszublenden, ne? Mhm. Quellen auszublenden oder Meinungen auszublenden. Wobei ich halt sagen muss, dass das Internet sehr, sehr krass dazu beigetragen hat, eine positive Filtersouveränität aufrechtzuerhalten. Das heißt also, es ist ja nicht nur so, dass es sehr einfach ist zu senden, sondern es ist auch sehr einfach, wenn du jemanden gefunden hast, den du interessant findest, irgendwie dich damit zu connecten, ne? Irgendwie halt zu subscriben, zu followen und so weiter und so fort. Und das funktioniert halt sehr gut, diese positive Filtersouveränität. Was aber nicht funktioniert, und ich glaube, das, was worauf du hinaus wolltest, ist halt tatsächlich zu sagen, ich will mit Meinung XY nicht mehr konfrontiert werden. Das funktioniert, da bin ich auch bei dir, das funktioniert nicht. Also das, da gibt's natürlich auch Tools, ne, Blocking oder sowas, ja, dass du halt irgendwie
Leute blockst. Ja, das funktioniert nur auf der einzelnen Ebene, auf der.
Genau. Aber du kannst halt nicht so viele Trolle blocken, wie sie nachwachsen.
Es geht ja nicht mal nur unbedingt darum, Trolle zu blocken. Also jetzt vor ein paar Tagen habe ich so eine Story mitbekommen, die ging auch eine Menge rum, dass auf Steam gibt's jetzt irgendein Spiel, wo es darum geht, Frauen zu vergewaltigen. Das ist,
was?
Das ist der Spielinhalt. Hat halt irgendjemand oder irgendeine Gruppe von Leuten haben halt ein Spiel gebaut und der Spielinhalt apokalyptische Welt, nachdem und gehe rum und vergewaltige Frauen. Das ist der gesamte Spielinhalt. Möglichst viel, möglichst brutal, möglichst so. Und,
wow.
Und das halte ich für unfassbar. Also das, ja, es ist, ich finde nichts daran gut. Ich finde nichts daran gut, natürlich. Also es ist, jetzt braucht man nicht drüber diskutieren. Es ist,
aber es ist, was ich trotzdem finde, so die prinzipielle Information, dass es draußen auf dieser Welt Idioten gibt und im Zweifel zwar mehr davon, als man gerne wahr hätte, die solche Spiele schreiben oder sie spielen, ist jetzt nichts rasend Neues für mich. Also dieses reine Informationsschnipselchen ist, also es fällt mir schwer, mich darüber aufzuregen. Nicht, weil es nicht wert wäre, sich darüber aufzuregen, sondern einfach, weil die Welt so voll ist von Dingen, über die es sich lohnt, aufzuregen. Und das ist und das ist was mir in, also so es geht mir gar nicht darum, nur irgendwelche Trolle zu blocken oder sowas. Ja, klar, das ist auch wichtig. Aber es gibt in einer medialen Welt gibt es halt, es gibt keinen öffentlichen Diskurs, der, also öffentlicher Diskurs ist entweder nicht vorhanden oder komplett überhyped. Ich kann mich selten an einen öffentlichen Diskurs erinnern, der über den Medien stattfand und eine breite Bevölkerung erreicht hat, der nicht komplett überdreht war. Und
passiert schnell mal, ja.
Welcher nicht? Also es ist.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so pauschal sagen würde, aber auf jeden Fall ja. Aber jetzt mal weiter.
Und das macht es halt unfassbar schwer, finde ich, da drin erstens die leiseren Stimmen überhaupt zu hören und zum zweiten irgendwie halbwegs kühlen Kopf zu bewahren. Und
das ist der Grund, warum du nicht mehr auf Social Media bist.
Das ist der Grund, warum ich, eigentlich der Hauptgrund, warum ich nicht mehr auf Twitter bin. Ja, auf Facebook bin ich noch relativ viel. Wobei ich auch da, also ich, ist immer ein Fehler, in die Tagesschau-Kommentare zu klicken. Weil du findest zu jedem Thema, du findest immer irgendeinen Idioten, der, ich meine, was war vorhin? Vorhin war, ging eine Meldung darum, dass irgendwie vor Stürmen gewarnt wird, dass es hier stürmisch werden könnte in den nächsten Stunden, Tage in Deutschland. Und dann ist irgendwie einer der obersten Kommentare gleich, ja, hat jemand Greta Bescheid gesagt, wo du halt so denkst, so ist jetzt jedes Wetterphänomen, das irgendwie stattfindet, muss man jetzt immer.
Muss Greta sich persönlich entgegenstellen im Sturm.
Muss Greta sich persönlich rechtfertigen, wie sie so das zugelassen hat.
Genau. Greta.
Und wie das in ihre Welttheorie
rein. Lieber Greta, ich brauche nächste Woche schönes Wetter.
Und wie das in ihre Welttheorie rein, in ihre total unrealistische Welttheorie reinpasst, dass Menschen eventuell einen negativen Einfluss auf das Weltklima haben. Oder einen Einfluss überhaupt erstmal. Und das ist, ja, du findest halt, es gibt halt zu jedem Thema einen Idioten, der halt da anderer Meinung ist. Und
übrigens ganz interessant, es gibt nämlich von Bernard Perksen hat die These aufgestellt, also hat sozusagen, ne, also was wir vorhin besprochen hatten, diese These, dass man sich effektiv von irgendwelchen Meinungen oder so abschotten kann, also negative Filtersouveränität, ist ja so ein bisschen die These von, ich mach mal aus hier, ne?
Geht das wieder los?
So.
Kann auch sein, dass es mein Telefon war übrigens.
Also, das ist ja so ein bisschen die These von der Filterbubble, ne?
Yeah.
Also, dass man halt sozusagen alles, was einem nicht passt, irgendwie wegfiltert. Yeah. Ja, das ist von algorithmisch. Und das ist ja von Eli Pariser von 2011 diese These aufgestellt worden und eigentlich mittlerweile von sehr, sehr vielen Leuten schon ganz gut widerlegt worden,
ja,
dass das nicht funktioniert.
Ich glaube, wir haben eher das gegenteilige Problem.
Genau, und das ist das, was Bernard Perksen schön runtergebrochen hat auf die These des Filter-Clash, dass halt ständig wir sozusagen versagende Filter haben in der Hinsicht, dass wir halt ständig mit den krassesten Dingen konfrontiert werden, dass wir sozusagen in einer stetigen Unruhe sind, weil wir ständig sozusagen von dem niedlichen Katzenvideo sofort auf die abgemurksten Kinder in Ruanda oder sowas halt irgendwie übergeleitet werden und dann gleich wieder, keine Ahnung, in die nächste Verschwörungstheorie, QAnon,
ja,
hast du nicht gesehen, The Storm, also also wir werden halt ständig sozusagen in einer ständigen Irritation durch diese sozialen Medien halt mit diesen Dingen konfrontiert. Also das Gegenteil ist richtig.
Es ist nicht mal nur durch die sozialen Medien. Es sind auch so Sachen wie zum Beispiel, ich hatte auf meiner Apple Watch habe ich halt jetzt wieder dieses Siri Watch Face. Das ist so ein, da steht nur die Uhrzeit und dahinter sind Informationen, also jetzt in dem Fall irgendwelche Foto von vor ein paar Jahren. Wenn ich Termine habe, stehen da die Termine.
Hast du die QAnon-App schon installiert?
Und habe ich die QAnon-App schon und in USA hatte ich da noch Apple News.
Ja.
Und Apple News habe ich dann irgendwann mal aus den Quellen für diese Apple Watch rausgenommen, für dieses Watch Face. Also zum Glück konnte man das konfigurieren, weil es halt so, ich wollte nur mal kurz wissen, wie spät ist es eigentlich? Und, oh Gott, was hat Trump jetzt schon wieder getan? Also willst du Trump literally nur wissen, wie spät es ist und warst schon wieder und das hat gar nichts mit Social Media zu tun.
Okay, natürlich. Ich meine, wenn der größte Troll der Nation halt zufällig Präsident wird, dann ist sowieso kein Entrinnen mehr.
Aber
also.
Früher konnte man ihn eben wenigstens halbwegs für die Hälfte des Tages oder sowas war er halt automatisch abgeschaltet, weil du halt, weil der Medienzyklus ein anderer war. Ich frage mich übrigens auch, ob Trump überhaupt als so ein Clown angesehen werden würde, wenn wir noch die Medien wie vor 20 Jahren hätten. Wenn wir alles, was wir über Trump wüssten, jeden Abend, meine Damen und Herren, die Tagesschau um 20 Uhr, US-Präsident Trump hat angekündigt.
Ich zucke ja immer noch zusammen, wenn ich das höre, ne? Wenn Präsident Trump, also Präsident Donald Trump, das zucke ich immer noch zusammen. Und dann habe ich mir dann aber, wenn das passiert, also wenn ich so zusammenzucke, dann denke ich aber dann relativ schnell an Präsident Safford Beeblebrox von der anhaltlichen Galaxis.
Wenn Douglas Adams noch leben würde, ihr Trottel.
Ja, Mann, scheiße, aber er hätte das echt alles total vorweggenommen. Ja. Ne? Und dann denke ich mir, nee, das ist ja eigentlich ganz normal.
Oh Mann.
Man muss das auch dann, glaube ich, so sehen, wie das dann am Anhalter dann behandelt wird. Also es ist dann einfach, er ist nur ein Showman. Das ist im Endeffekt, die Macht liegt sowieso woanders, ja.
Ja.
Das stimmt ja auch so.
Stimmt auch bis zu einem gewissen Grad.
Ich meine, wenn man sich anschaut, wie unglaublich ineffektiv Trump ist, ne? Also man kann natürlich argumentieren, dass Trump auch durch seine unglaubliche undiszipliniert halt so ineffektiv ist, was sicherlich auch richtig ist, aber ich sag mal so, ich finde, dass Trump auch ein bisschen das Präsidentenamt ein bisschen entzaubert hat, weil ich meine, sieh mal, ne, was ich alles für Befürchtungen hatte, als der irgendwie Präsident wurde, davon hat sich nicht mal ein Zehntel oder so bewahrheitet. Ist natürlich alles nicht geil, was er macht. Und das ist natürlich, und das gibt natürlich auch eine ganze Menge Leute, die darunter leiden. Und ich will das überhaupt nicht kleinreden, ne? Aber ganz ehrlich, die faschistische Übernahme und Umbau der USA zum Vierten Reich oder so, das ist halt einfach nicht passiert.
Aber ich glaube, das ist reine persönliche Inkompetenz. Oder beziehungsweise Inkompetenz ihm und seinem Team.
Was heißt Inkompetenz? Also ich glaube, also Trump er hatte ja nicht nur nicht den Plan, das zu tun, er hatte ja nicht mal irgendeinen Plan, er hatte ja nicht mal den Plan, Präsident zu werden. Ja. Also insofern, ne, also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie den Plan hatte, jetzt der große neue faschistische Leader zu werden, sondern er hatte eigentlich gar keinen Plan. Und jetzt ist er irgendwie Präsident und jetzt macht er halt irgendwie irgendwas, weil er halt jetzt irgendwas machen muss. Und
ich glaube, das wird tatsächlich immer offensichtlicher, dass Trump nie vorhatte, diese Wahl zu gewinnen.
Was heißt offensichtlich? Das ist jetzt, ich meine, das ist jetzt durch so viele Quellen bestätigt, ja.
Und
also jetzt zuletzt Cohen, ne? Hast du die Cohen-Hörung gesehen?
Bei Cohen habe ich jetzt auch gedacht, so spätestens bei dem Typen, das ist so ein Kandidat, also ich meine, okay, sind ja nun einige schon, die schon im Knast sind, aber Cohen ist so der wäre so viel besser dran persönlich, wenn Trump nicht Präsident geworden wäre. Wenn der hätte wahrscheinlich, der hätte jetzt wahrscheinlich 10-mal so viel Geld, wie er hatte als bevor der Wahl. Der würde jetzt irgendwo sitzen, der hätte irgendwo einen fett einflussreichen Posten in Trump News oder weiß der Teufel was auch immer daraus entstanden
wäre. Trump Network, das war ja die Idee. Ne?
Genau. Und der wäre halt, der hätte halt irgendeinen ganz hohen Posten da, würde sich die Eier schaukeln und niemand würde jemals danach fragen.
Ist halt alles schief gegangen, weil er Präsident geworden ist.
Ist halt alles schief gegangen, weil Trump Präsident geworden ist, ja.
krass, ne?
Und Eric Trump hat ja neulich sowas in der Richtung auch schon gesagt.
Ja.
Dass das so, ja, ja.
Das war ja schon damals zur Wahl selber, war das ja schon immer überall kolportiert aus den Trump-Kreisen, dass er nie vorhatte, Präsident zu werden.
Ja, ja, klar. Aber das ist, dass das jetzt so. Wobei jetzt sagen sie ja alle, jetzt will er wirklich. Also das 2020, klar,
jetzt,
das will er.
Wo er drin ist und wo er jetzt.
Ich meine, er braucht so die Immunität.
Ja. Und sag mal, wo er sich so ein bisschen auch an den Präsidentenstuhl gewöhnt hat und an diese, sag ich mal, dann doch irgendwie 24-News-Coverage, die er jetzt bekommt. Der ist ja ein Supernarzisst. Ich meine, hallo, gibt's was Geileres für einen Supernarzisten als die ganze Zeit, also dass halt alle nicht dran vorbeikommen, jeden Scheiß würde ich zu berichten, yeah, wenn du wieder einen Furz ablässt. Ich meine, das ist halt
Aber ich habe wirklich so einen Artikel darüber gelesen, wo stand, dass die Immunität durchaus ein wichtiger Punkt ist in der Erwägung normal.
Wenn Trump strategisch denken würde, ja, dann würde er wahrscheinlich auch, ja. Aber ich meine, das ist, wir reden über einen Typen, ja, der wo der Verdacht bestand, dass er Comey entlassen haben könnte wegen Obstruction of Justice, und er ein TV-Interview sagt, in dem er sagt, ja, nee, ich habe den Comey rausgeschmissen, weil er halt gegen mich ermitteln wollte.
Ja.
Ich meine so, das Absurde ist ja, dass ihn das auch noch schützt, ne, weil irgendwie, es ist ja,
ist ja
so,
kein Verbrechen mehr in dem Moment, in dem man sagt.
Genau, er wird das ja nicht im, es ist ja, ich meine, hallo, da wird ja jetzt nicht irgendwie das auch noch öffentlich sagen, dass, ich meine, das, dann ist es ja nicht mehr ein Verbrechen, oder? Weil, ich meine, es ist ja nicht mehr geheimlich. Ich meine.
Ja, es kann ja, ja.
Ich meine, wenn du halt einfach sozusagen, ne, wenn du jetzt einfach in den Louvre gehst bei helligem Tag und dann einfach so irgendwie die Mona Lisa einfach so rausträgst, ja, dann ist es auch kein Verbrechen. Weil das ist ja, du hast ja nichts heimlich gemacht. Das ist ja, ja.
Genauso wie es kein Mord ist, wenn du jemanden mit einer Planierraupe überfährst, weil ist doch klar, dass er danach tot ist.
Genau, ja.
Ich meine, das ist doch total offensichtlich, da, ja, ist doch gar nicht möglich.
Ich meine, ja, oder wie Trump sagt halt, wenn er auf der Fifth Avenue jemanden einfach auf der Straße erschießt, so.
Dann,
ja,
dann kann es kein Mord mehr sein.
Nee.
Ja, also es ist, das, ich finde so dieses, aber.
Das ist in plain sight, das ist wirklich so sein bester Schutz, ne, das ist wirklich so. Ich meine, der Punkt ist halt, die Frage ist halt, hat er mit den Russian colluded, ne? Er hat in einer Pressekonferenz die Russen in einer Pressekonferenz dazu aufgerufen, die E-Mails von Hillary Clinton zu hacken und die verloren gegangenen E-Mails ihrer Servers zu releasen. Er hat das in einer öffentlichen Pressekonferenz während des Wahlkampfs gemacht, so. Aber es ist ja keine Collusion, weil er hat es ja nicht heimlich gemacht.
Darum ist es, war natürlich ganz, hat er ja neulich gesagt, bei der längsten Rede, die jemals ein US-Präsident gehalten hat.
Bei diesem CPAC, genau.
Und
ich hab's nicht gesehen, aber.
Ich hab's auch nicht, ich habe nur Ausschnitte draus gesehen, und da ging es halt, hat auch so gesagt, die tun jetzt alle so, als ob ich das ernst gemeint hätte, das war natürlich nur ein Witz und sowas, und dann hat er.
War es ja auch.
Nee.
Natürlich war es.
Nein, das war kein Witz.
Ja, also, was heißt Witz?
Er ist am selben Abend in einer Pressekonferenz ist er gefragt worden von einem Journalisten, ob er das denn wirklich so meint und wie er das dann so. Und dann hat er das nochmal deutlich ausgeführt und hat erzählt, wie er das und natürlich wäre das gut, wenn das kommt und das wäre, natürlich sollen die Dreck gegen die.
Also es war natürlich ernst gemeint im Sinne von, dass er das wirklich gewollt hätte, ja. Aber es war nicht ernst gemeint im Sinne, dass er geglaubt hat, dass er jetzt sozusagen die Russen damit so aufrufen kann und dann sozusagen es wirklich passiert. Ja, also
Außer er hat geglaubt, er kann sie damit auffordern, das zu machen. Ich meine, Trump glaubt offensichtlich sehr viele solche Sachen. Trump hat ja auch zumindest uns einreden wollen nach dem ersten Summit mit Kim Jong-un, dass jetzt der Weltfrieden direkt ausgelöst worden sei, weil Kim Jong-un ihm nicht ins Gesicht gespuckt hat. Oder ich weiß nicht, was er. Also, ich kann mir vorstellen, dass der Typ einfach so glaubt,
dass. Ich habe übrigens so einen schönen, das war ja das Lustige, dass halt während der Cohen-Aussage im Kongress, war ja dieser Summit in Vietnam, ne, mit Kim Jong-un, und dann gab es so einen New Yorker Comic, wo dann halt irgendwie der amerikanische Unterhändler zum nordkoreanischen ihn fragt, sag mal, reichen diese eure Langstreckenraketen bis zu Cohen? Ich glaube, da hätten wir einen Deal.
Ihr dürft einen abschießen.
Genau. Einfach jetzt mal das Kapitol zerschießen, bam.
Aber das ist so irre, dass halt bei Trump das so nach und nach, also so was seine Vorgeschichte angeht, dass wirklich die schlimmsten Sachen über Trump ja immer, also ich meine bei diesem Steele-Dossier, ich glaube mittlerweile, dass da alles, was da drin steht, einfach stimmt. Oder zumindest würde ich mal erstmal von ausgehen, solange bis es explizit widerlegt ist. So dieses, du hörst das erstmal von dieser Stormy Daniels Geschichte, oder natürlich ist die wahr. Und jetzt wissen wir, natürlich ist sie wahr, wir haben die Schecks gesehen, wir haben alles gesehen und mittlerweile bestreitet es ja nicht mal mehr Trump. Und es ist so,
aber was jetzt auf dem Steele-Dossier, das wäre ja ziemlich lang, ne?
Das sind immer mehr, also die Namen haben teilweise, also ich gehe da, also das waren, ich meine, so irre lang war das jetzt auch nicht, oder? Also so die wichtigsten Punkte, die da so runtergearbeitet worden sind, das sind schon. Das
Wichtigste sind natürlich die P-Tapes.
Naja, natürlich. Aber sind ja erstaunliche Details, die sich als wahr herausgestellt haben. Aber so, wie sich halt wenn es irgendwie um Trump geht, dass über kurz oder lang klar wird, dass die schlimmsten Annahmen stimmten einfach.
Ja, das Krasse war ja, fand ich auch eigentlich, das Krasseste bei Cohen-Aussage war ja tatsächlich dieses, das rauskam, dass Trump tatsächlich bis zum Ende des Wahlkampfs im Endeffekt, ja, dieses Projekt des Trump Towers in Moskau vorangetrieben.
Genau.
Und ich meine, also es gibt praktisch kein größeres Leverage, das Putin gehabt hat zu der Zeit, ja.
Und ich meine, das weiß Trump auch. Der ist ja nicht so doof. Ich meine, der wollte Putin die Wohnung eine Wohnung da oben drin schenken. Warum wollte er ihm die schenken? Das war doch kein, bestimmt auch ein Zeichen persönlicher Anerkennung. So viel kann man, glaube ich, glauben. Aber natürlich weiß der, weil er ihn bestechen wollte.
Ja, aber der Punkt ist ja, ne? Und jetzt nehmen wir aber nochmal in Account, ja, dass halt Trump, warum sollte Trump mit Putin zusammenarbeiten, wenn Trump gar nicht gewinnen will?
Warum Trump mit Putin zusammenarbeiten sollte, den Turm zu kriegen?
Hä?
Um den Turm zu kriegen.
Ja, aber er will ja nicht, ja, er will den Turm, aber er will ja die Präsidentschaft nicht. Verstehst du? Und es ging ja irgendwie um die Frage, ob Putin Trump sozusagen bei dem Präsidentschaftswahlkampf geholfen hat, wegen des Towers oder wegen auch was auch immer, irgendwie Bestechung, keine Ahnung. Der Punkt ist, Trump wollte ja nie Präsident werden. Warum sollte er dann sozusagen dafür?
Achso, du meinst, er hat nicht kolludet, um zu gewinnen?
Nein, er hat
kolludet, um nicht zu gewinnen.
Nein, er hat eher Wahlkampf gemacht, um zu kolluden. Verstehst du was?
Ja, ja.
Ist
ja,
andersrum. Ja, also, ja, ja. Er hat halt sozusagen, er hat sich in diese Präsidentschaftskandidatur reingebracht, auch glaube ich, um sein Leverage gegenüber Putin.
Das wiederum glaube ich auch nicht.
Doch, das glaube ich schon. Ich glaube, es ist eher so, dass er sich
so langfristig
politisch
aufplustern
wollte, um sein ich halte das für wahrscheinlicher, dass er wirklich sozusagen sich politisch mit dem Wahlkampf aufplustern wollte, um sein Trump Tower in Moskau Projekt voranzutreiben, als andersrum.
Nee, so viel strategisches Denken. Also
weil es nämlich das eine wollte er und das andere wollte er nicht.
Was ich glaube, ist halt, also was ich eher für glaubwürdig halten wollte, ist halt, hier Roger Stone ist ja, gibt ja immer damit an, dass er jahrelang, jahrzehntelang probiert hat, Trump zu bearbeiten, noch für Präsidentschaftswahlkampf anzutreten und sowas. Und das hat man ja mehr als einmal gehört, dass Leute ihn bearbeitet haben und ihn halt immer kitzel, kitzel, kitzel und dann,
ja,
dann
ich meine,
dann
die erste, ich sag mal, die erste auf TV-Kamera festgehaltene Äußerung von Trump, dass er gerne Präsident werden möchte, ist aus den 80ern.
Ja.
Ist aus den fucking 80ern. Seitdem redet er davon, dass er gerne, dass er antreten möchte als Präsidentschaftskandidat.
Dann also, gibt es diese berühmte Aufnahme von, wo war das Seth Meyer? Wo
Das war beim Obama-Präsidentschafts, da gab es doch dieses, wie heißt das, diesen Presseball.
Ja, dieses Press-Dinner.
Dieses Press-Dinner, wo dann irgendein Comedian kommt und sich halt lustig macht über.
Genau, ja.
Und ich glaube, da war Donald Trump mit im Publikum.
Wo Obama selber diese Rede gehalten
wo
hat.
Wo Obama selber auch noch diese Rede gehalten hat und alle sich scheckig lachen. Und Trump, auf den die Kamera natürlich vollgerichtet ist, sitzt so da im Profil zur Kamera und starrt einfach vor sich hin und wackelt so leicht mit dem Kopf, so.
Ja, ja. Und es gibt ja dass er sich dort dann endgültig entschieden hat.
Genau,
ja,
ich zeig's dir.
Es hat wahrscheinlich mehrere Motivationen.
Also
ich zeig's euch allen und es war irgendwie, ich kann da ein Business draus machen, ich kann da Geld rausziehen, ich kann da Öffentlichkeit rausziehen. Es hätte, glaube ich, auf ganz, ganz vielen Ebenen hat es für ihn Sinn gemacht, ja, zumindest diesen Wahlkampf zu machen. Aber wie gesagt, ich glaube, er war selber komplett überrascht, dass er es überhaupt über Primaries geschafft hat, ja. Mhm. Das war, glaube ich, für ihn schon, damit hat er nicht gerechnet.
Aber so ein dickes Ego wie der rechnet doch nicht ernsthaft damit, dass das nicht klappen könnte.
Natürlich, das war alles darauf vorbereitet, dass das nicht klappen würde. Selbst Trump ist nicht so dumm zu glauben, dass er das gewinnen könnte. Wait.
Ach, ich weiß nicht. Also ich finde, was ich im Augenblick an dieser gerade aktuellen Situation halt so krass finde, ist halt, dass ich so unfassbar viel einfach bewahrheitet. Und dass es null Konsequenzen hat. Also dass halt Cohens Anwalt verurteilt wird wegen seiner ganzen illegalen Geschäfte, die er für Trump gemacht hat, und dass sich die Republikaner tatsächlich hinstellen und sagen, na dem Cohen, das ist doch ein Lügner, der ist doch verurteilt, den kann man eh nicht glauben.
Ja, aber weswegen wurde er verurteilt? Ja.
Und eben keinerlei Relevanz, dass er der Anwalt des Präsidenten verurteilt worden ist wegen seiner ganzen Straftaten,
die er für den Präsidenten,
begangen hat.
Ja, also das ist, ja, es ist irgendwie so dieses, was glaube ich unsere Situation gut beschreibt, es gab mal diesen Titel, da ging es um eigentlich Putin, ne, irgendwie ein Buchtitel, den fand ich sehr schön, nothing is true, wie ging es nochmal, nothing is true and, oh, ich krieg's nicht mehr zusammen, Google mal, nothing is true, Putin oder sowas.
So, google ich jetzt mal. Was bist du?
Ist egal.
Nothing is true and everything is possible.
Genau, so genau. Das ist ja genau. Nothing is true and everything is possible. Aber ich habe so eine Abwandlung davon. Und zwar, bei Trump kann man sagen, everything is true, but nothing matters. Aber das ist irgendwie nicht nur auf Trump bezogen. Ich habe da letztens drüber nachgedacht, als ich nochmal was gelesen habe über die Pentagon Papers. Ne? Damals, als der Vietnamkrieg schon relativ weit fortgeschritten war, kam dann ja irgendwann diese Pentagon Papers raus. Das war ein sehr, sehr langer Bericht, irgendwie, keine Ahnung, 50-bändig oder so, ja, von der Rand Corporation, so ein Think Tank, der sehr Pentagon-nah war, die halt wirklich die ganzen Failures des Krieges so komplett analysiert haben, was alles schiefgegangen ist auf dem Weg dahin und wie die USA in diese komische Lage gekommen sind, ja. Und das Ding war halt sehr hochgeheim, ist, glaube ich, 12 Stück davon hergestellt worden. Und Daniel Ellsberg, damals der Whistleblower, hat das Ding auf seinen Co-Fotokopierer gelegt und ist damit zur New York Times gestapft. So, und das ist dann bei New York Times dann rausgekommen. Und es gab dann halt einen Riesenskandal. Und dieser Riesenskandal hat dann wirklich zu unglaublich viel Konsequenzen geführt in der Regierung, hat dann im Endeffekt auch mitgeholfen, Nixon zu stürzen und im Endeffekt den Vietnamkrieg zu beenden. Ne? Also sozusagen ein Leak und eine massive politischer Impact dieses Leaks, ja. Mhm. Und wenn du dir das vergleichst mit dem, zum Beispiel, was WikiLeaks gemacht hat, ne? Mhm. WikiLeaks hat noch größere Mengen an Dokumenten über den Afghanistan-Krieg, ja, an die Öffentlichkeit gebracht. Und über den Irakkrieg auch und so weiter und so fort. Aber die Konsequenzen waren praktisch null. Mhm. Und das liegt daran, dass, also erstens glaube ich grundsätzlich, dass die Öffentlichkeit zum Vietnamkrieg damals sehr, sehr viel krasser in die Irre geführt worden ist von der Regierung und von den Medien, also beziehungsweise von der Regierung über die Medien, was heutzutage gar nicht mehr funktionieren könnte. Ja, also du könntest heutzutage gar nicht mehr so lügen, wie man früher hätte lügen können, weil einfach sozusagen das Korrespondentennetz und die, sag ich mal, medialen Möglichkeiten heutzutage so krass sind, dass du wirklich so ein Failure wie damals, den konntest du gar nicht mehr unter der Decke halten, sag ich mal, ja. Den könntest du gar nicht mehr in dieser Form unter der Decke halten. Das heißt mit anderen Worten, der Afghanistan-Krieg, der in vielerlei Hinsicht genauso ein Desaster ist im Endeffekt wie der Vietnamkrieg, ja. Okay, vielleicht nicht ganz so hohe Casualties auf amerikanischer Seite, aber im Endeffekt halt auch ein Nicht-Win, das ist ja der Witz in den Pentagon Papers war, dass da drin stand, der Krieg ist komplett sinnlos, die USA haben da nichts zu gewinnen, er ist auch nicht, der ganze Krieg ist nicht zu gewinnen, per se nicht, ja, man kann ihn gar nicht gewinnen, es ist völlig sinnlos, den weiterzumachen, ja. Also das waren so die wesentlichen Erkenntnisse. Das sind alles Erkenntnisse, die wir über den Afghanistan-Krieg und die amerikanische Öffentlichkeit seit dem Afghanistan-Krieg schon seit Jahren hat.
Ja.
Es gibt schon seit, keine Ahnung, seit 5 oder ich glaube sogar schon 10 Jahren oder so, setzen sich hochrangige Generäle in Talkshows und erzählen genau das. Und das heißt mit einem Wort, jeder weiß, dass das irgendwie ein völlig sinnloser Krieg ist, der überhaupt nicht zu gewinnen ist. Und trotzdem wird das immer weitergemacht. Weil, ja, uns fällt halt auch nichts Besseres ein.
Ja, was willst du sonst machen?
Ja, eben, genau.
Also ich meine, so einfach so rausgehen, das ist ja... Genau.
Aber das war im Endeffekt in Vietnam auch so, ne? Also im Endeffekt war es halt so, wenn du die Leute, die sozusagen, also abseits von der öffentlichen Meinung, wenn du die Leute sozusagen gefragt hast, warum wird da noch gekämpft in Vietnam, ja, war halt einfach so, ja, weil sonst gewinnen halt die andere Seite.
Ja, das ist, na, ich glaube, beim Afghanistan-Krieg ist halt der Unterschied der, dass am Anfang anders gelogen worden ist. Also das halt, ich glaube, hinter dem prinzipiellen Grund, warum der Afghanistan-Krieg begonnen worden ist, nämlich sozusagen die Vergeltung für 9/11.
Ja, und vor allem also Ausräucherung der Taliban, die genau. Halt dem Al-Qaida Unterschlupfgebiet geboten haben.
Genau.
Also das war ja schon, da war eigentlich keine Lüge, das war schon legitim, also ja. Irakkrieg, das war ja gelogen, so, ne, aber.
Ja, na, ich weiß, ja, ist jetzt natürlich die Frage, wie viel Prozent der Taliban sind tatsächlich in Afghanistan und wie viele sind in Pakistan davon und so und wie stark ist die Verbindung zwischen den beiden, woher kommen die, ich meine, die eigentlichen Geldgeber hinter 9/11, die sind ja nach wie vor einfach sicher in Saudi-Arabien und insofern ist das,
Ist schon hypokritisch und so, ja klar.
Ich würde jetzt nicht so, also ich wollte jetzt gerade sagen, dass ich hatte überlegt, ob ich sage, bei Afghanistan ist ja nicht gelogen worden, aber das ist definitiv nicht der Fall.
Also es war auf jeden Fall so, dass zu dem Zeitpunkt war definitiv Al-Qaida in Afghanistan, ja. Und es war tatsächlich die Taliban nicht einfach nur sozusagen in Afghanistan, sondern sie waren dort auch tatsächlich die Ruler. Und das ist halt in Pakistan kann man natürlich auch sagen, die Taliban sind auch in Pakistan und die Taliban sind dort auch aktiv und Al-Qaida hat sich später halt auch nach Pakistan zurückgezogen. Das Problem ist halt, dass Pakistan aber halt eine Regierung hat, die eben die vielleicht irgendwie heimlich mit den Taliban auch zusammengearbeitet haben, aber offiziell etwas anderes waren als die Taliban und nicht offiziell mit Al-Qaida. Und
praktisch Atomwaffen hat.
Und außerdem Atomwaffen hat, ja.
Aber Und aber was ich glaube, ist, dass die Bevölkerung damals hinter diesem Krieg doch größtenteils stand, als der Afghanistan-Krieg begonnen worden ist.
Die US-Bevölkerung, ja, auf jeden Fall.
Ja, die Afghanen natürlich nicht. Und ich glaube nicht, auch dass das beim Vietnamkrieg so war. Beziehungsweise glaube ich, dass die Gründe, warum der begonnen worden ist, dann doch deutlich schärfer vorgeschoben waren, so dass es dann wesentlich leichter ist, einen gerechtfertigten Empörungssturm loszubrechen, wenn man erfährt, dass die erfunden worden sind.
Ja, also der Vietnamkrieg, der wurde ja auch gar nicht so richtig begonnen. Das ist ja das Interessante daran. Also im Endeffekt, der Vietnamkrieg hat ja eigentlich begonnen zwischen Frankreich und und der Bevölkerung von, also noch vor der Gründung des Vietcong, zwischen bestimmten Bevölkerungsteilen, die im Endeffekt sozusagen einen Antikolonialkrieg geführt haben gegen Frankreich.
Okay.
Und den USA sind
dramatisch mehr über den Vietnamkrieg als ich, insofern bin ich
ja
nicht zu weit aus dem Fenster
gehen. Ich habe diese Ken Burns Doku, diese zehnteilige gesehen, sehr gut.
Ja. Auf Netflix?
Ich weiß nicht, ob die Netflix ist. Auf jeden Fall, Ken Burns macht übrigens, das kann ich immer jedem empfehlen, Ken Burns Dokumentation über alle möglichen Kriege hat er gemacht. Über den Zweiten Weltkrieg, über den Vietnamkrieg, über den amerikanischen Bürgerkrieg, über vieles sehr, sehr, sehr intensive, sehr, sehr detaillierte Dokumentation gemacht. Und der letzte war halt über den Vietnamkrieg und der war auch sehr spannend. Und das war halt wirklich so, dass erstmal Frankreich wurde erstmal gegen Frankreich gekämpft und dann hat halt irgendwann die USA Frankreich unterstützt erstmal sozusagen nur mit so ein bisschen sozusagen Kontingent, Truppen und so weiter und so fort, einfach nur so aus dem Freundschaftsdienst heraus. Und irgendwann waren die Franzosen halt weg und der Vietcong hat sich gegründet. Okay. Übrigens tatsächlich der Gründer des Vietcong, wie hieß er denn nochmal? Der war am Anfang total der USA-Freak. Der war total pro USA, der hat auch mal in den USA gelebt, hat dort irgendwie als, keine Ahnung, Tellerwäscher gearbeitet, irgendwie Schiff angeheuert und ist dann halt irgendwann wieder zurückgekommen.
Jim Kong.
Wie heißt er denn nochmal? Ich habe vergessen, wie er heißt.
Das ist einfach nur einen dämlichen Namen ausgedacht.
Also auf jeden Fall, der ist halt dann zurück in Vietcong und dann als dann diese und hat halt schon dann damals mitgeholfen, gegen die Franzosen zu kämpfen und hat dann selber persönliche Briefe an den amerikanischen Präsidenten geschrieben, in der Hoffnung, dass die Amerikaner auf Seiten der vietnamesischen Bevölkerung die Franzosen bekämpfen. Ja, und zwar aus der Motivation heraus, die ja irgendwie nachvollziehbar ist, ja, ihr seid doch auch eine ehemalige Kolonie, die ihre Kolonisatoren sozusagen vor die Tür gesetzt haben. Jetzt sind wir auch an der Reihe und das heißt, ihr müsst doch eigentlich mit uns sympathisieren. Das war so ein bisschen so der Gedanke dahinter, ja. Mhm. Aber im Endeffekt haben sich die USA dann am Ende dann auf die Seite der Franzosen gestellt. Egal, jedenfalls ist es dann ist sozusagen, nachdem er sozusagen bei den Amerikanern abgeblitzt ist, hat er sich dann gedacht, okay, die Wichser, dann wende ich mich mal den anderen zu.
Okay.
Also hat er sozusagen mit Hilfe Moskaus dann halt irgendwie angefangen, den Vietcong sozusagen zu gründen und auszurüsten, um dann halt immer besser und organisierter halt gegen die Kolonialmächte vorzugehen, bis dann halt dann eben die Amerikaner genau aus diesem Grund dann halt sozusagen ihre Interessen dann plötzlich in Vietnam gesehen haben, weil natürlich jetzt plötzlich sozusagen von der Sowjetunion gebackte kommunistische Armee jetzt plötzlich sozusagen drohte, Asien zu übernehmen und dann hatten sie eben Angst dafür, dass ganz Asien dann halt irgendwie sozusagen an den Kommunismus verloren geht. So, ja, das war dann halt dann eben diese kalte Krieg-Logik so. Und dann musste man sozusagen plötzlich, okay, wir müssen uns dem entgegenstellen. Und dann kam halt eins zum anderen. Also zu jeder Zeit des Krieges hat man immer gedacht so, ja, wir müssen jetzt hier nur ein bisschen hier mal Ordnung schaffen, dann sind wir auch gleich wieder weg, so, ja. Im Endeffekt, niemand hat wirklich damit gerechnet, dass es jetzt ein langer, ewig langer Krieg war, sondern es ist wirklich so in einer Phase, in die nächste sind die so reingestolpert und dann haben sie immer gedacht, ja, okay, das reicht wohl nicht, dann müssen wir noch mehr Leute hinbringen. Okay, das reicht immer noch nicht. Okay, dann müssen wir noch mehr Leute reinkriegen. Müssen wir immer noch mehr und immer noch mehr. Das ging ja auch über drei Präsidenten im Endeffekt. Das ging ja irgendwie eigentlich los bei Kennedy, ja, und dann wie heißt der Nachfolger, auch Demokrat, JBL oder wie heißt er?
JBL? JB,
Ja, ich hab's heute mit Namen irgendwie.
Bist ja Präsidenten der Vereinigten Staaten.
John. Nee, nicht John.
Oh Gott, ich muss erstmal weit vor.
Ja, jedenfalls der Demokrat nach John F. Kennedy und dann halt Nixon, ne? Irgendwie, also über drei Präsidenten ging das Ding. Unter drei unterschiedlichen Administrationen.
Lyndon B. Johnson.
Lyndon B. Johnson, LBJ, genau.
LBJ.
Genau, Lyndon B. Johnson, nicht JBL, sondern LBJ.
Der irgendeinen Spitznamen für seinen Penis hatte, ne? Der auch bekannt war.
Das ist jetzt eher so dein Bereich. und also in dieser Doku kommt das sehr gut raus, wie halt im Endeffekt sozusagen zu jeder einzelnen Zeit. Übrigens interessanterweise auch eine der ersten Erfahrungen der amerikanischen Regierung mit datengetriebenen Entscheidungen. Da gab es so einen Analysten oder Präsidentenberater schon unter Lyndon B. Johnson, der McNamara hieß der. Und das war so ein Zahlentyp, so ein Mathe-Guru-Heini
okay.
irgendwie. Und der hat halt einfach sozusagen gesagt, so, okay, also der Krieg ist einfach eine ganz einfache Funktion. Wir haben so und so viele Vietnamesen, wir haben so und so viele amerikanische Soldaten. Wenn wir den Krieg gewinnen wollen, dann müssen wir halt eine Todesrate von, keine Ahnung, höher als 15 pro gestorbenen GI und dann gewinnen wir halt irgendwann den Krieg. So einfache Formel, so, ja. Und dann hat man einfach den ganzen Krieg sozusagen als eine Funktion von Bodycounts gesehen. Ne?
Okay.
Und hat gesagt, okay, also je mehr Leute auf der vietnamesischen Seite sterben, desto schneller wird der Krieg gewonnen. Also müssen wir einfach nur sozusagen eine Optimierungsfunktion hin zu mehr Toten. Also das ist super zynisch, ne?
Aber ich habe mir sagen lassen, Kriege werden durchaus so geführt.
Ja, nee, also das ist tatsächlich auch komplett dumm gewesen. Also jeder General sozusagen am Boden hat dem widersprochen und hat gesagt so, ey Leute, ihr habt's doch nicht mehr, alle so gewinnt man keine Kriege. Und aber im Endeffekt war das sozusagen, dieser McNamara war halt...
Klingt so ein bisschen, als würden die Amerikaner ihre Vietnamkriege führen, wie wir unsere Flughäfen bauen.
Ja,
also niemand weiß so richtig, wo es angefangen hat, aber auf jeden Fall kein Ende in Sicht.
Ohne Scheiß, also BER, war, Vietnam war das BER. Das blutige BER der amerikanischen Regierung. Egal, das ist jetzt
aber kleine, immerhin haben wir Parkplatz für VWs.
Kleiner Exkurs, auf jeden Fall den Vietnam-Doku von Ken Burns kann man sich gut anschauen.
Ach ja.
Genau. Ja, ich hatte noch einen Text, den ich noch placken könnte. und zwar habe ich eine sehr lange Historisierung der Digitalisierung geschrieben. Mhm. Ich habe letztes Jahr einen Vortrag gehalten für die Caritas, wo ich das halt schon in Gedanken entwickelt hatte und jetzt hatte die mich nochmal gebeten, das als Text aufzuschreiben. Jetzt habe ich das auf meinem Blog veröffentlicht. Und zwar habe ich mir gedacht, man kann die Phasen der Digitalisierung in 5 Phasen einteilen. Und zwar habe ich das sozusagen in 10 Jahresschritten gemacht. Von 1985 bis 95 die erste Phase, die ich die frühen Netzutopien nenne. Dann von 1995 bis 2005.
Ich habe den Spitznamen für Lyndon B. Johnsons.
Oh ja, das ist wichtig.
Penis wiedergefunden.
Ja.
Jumbo.
Jumbo. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen self-flattering, ne?
Es gibt wohl auch Aufzeichnungen von, wie er mit seinem Schneider telefoniert und er ihm ausführlich erläutert, wie wichtig ist, dass er da unten rum genug Platz hat.
Ah, okay, wegen Jumbo. Mhm. Ja. An der Stelle könnten wir eigentlich auch einen kleinen Exkurs über Jeff Bezos Penis machen.
Könnt's
auch lassen.
Jetzt, wo er hier so im Raum rumschwingt. Alexa, bestell uns.
Alexa, wie groß ist der Penis von Jeff Bezos?
Das ist leider Google.
Also okay. Wie ist der Spitzname vom Penis von Jeff Bezos?
Wahrscheinlich Alexa.
Oder Lyndon B. Johnson.
Ich nenne meinen Penis Lyndon B. Johnson.
Oder kennst du noch, kannst du noch diese Disney-Figur namens Jumbo, die dessen Penis hieß
wahrscheinlich Lyndon B. Johnson. Jeff Prime. Jeff Overnight.
Ja, also zurück zu den Phasen. Also erste frühe Netzutopien, zweite Phase Remediation, dritte Phase Kontrollverlust, vierte Phase das neue Spiel. Man erkennt meine Handschrift ein bisschen.
Ivo.
Und dann die fünfte Phase, die ist dann in der Zukunft von 2025 bis 2035, Restrukturierung. Und die Idee war halt zu sagen, okay, ich gehe sozusagen die vier Phasen, die wir sozusagen erleben oder erlebt haben, ab, um dann daraus sozusagen so eine Traktion zu gewinnen und dann in einer ballistischen Bahn in die Zukunft, in die Spekulation zu schießen. Verstehst du, so eine Rampe? Ich habe es auch die narratologische Rampe genannt.
Okay. Die Spekulationsrampe.
Genau, also sozusagen, ich nehme Anlauf, ja, und erzähle die Geschichte, um dann sozusagen so einen Zeitpfahl und so einen Erzählpfad zu haben, der dann in die Zukunft weist. Genau, also die frühen Netzutopien war halt die Zeit, irgendwie mit dem Personal Computer, Erfindung des Personal Computers, die ersten Netzcommunities, die ganze Idee von Vernetzung, die Gründung des IFF, The Well, und so, ne? Also wie heißt es? Declaration of Independence of Cyberspace, ne, von John Perry Barlow und so. Also diese ganzen Ideen von Netzutopie, postidentitär, wir sind alle irgendwie im Cyberspace, geschlechtslos, haben neue Identitäten, wir sind der freie Raum des Geistes und so weiter und so fort, ne, Freiheit, Kommunikationsfreiheit, alles das wird dann sozusagen damals erfunden. Und Hackerbewegung und so weiter. Und dann kommt halt die Remediationsphase, relativ langweilig. Im Endeffekt stellt man fest, dass man mit dem Internet halt auch Medium sein kann, dass man plötzlich Medien abbilden kann, dass man Fernsehen, Telefon, Einkaufszentrum, was weiß ich, alles abbilden kann in Form von verschiedenen Diensten. Es kommt die New Economy, crasht irgendwann mittendrin und man stellt fest, okay, es ist doch nicht eine ganz eigene Welt, sondern man muss dann irgendwie schon nochmal was Eigenes, man muss dann nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Dann in der Kontrollverlustphase, das ist dann halt dort, wo die ganzen, sozusagen das Internet zu sich selbst findet. Ne? Also dann kommt die ganze Social-Media-Phase, die ganzen Web 2.0-Dienste, wie es damals hieß, die kommen dann auf, ne? Irgendwie erstmal, keine Ahnung, Delicious, Flickr, Facebook wird gegründet, MySpace, plötzlich sozusagen diese sozialen Medien, wie sie dann später heißen, plötzlich wird es cool, irgendwie Dinge alles in der Cloud zu speichern, das Internet of Things wird kommt, die Smartphones werden erfunden, und das ist halt eben diese Phase des Kontrollverlusts. Also erstens, wo halt wirklich alle möglichen Daten plötzlich im Internet landen und dann plötzlich irgendwie auch abhanden kommen. Ne? Dann kommt WikiLeaks, dann kommen diese ganzen Leaks, die Strafor-Leaks, die Swiss-Leaks, die Luxemburg-Leaks, die hast du nicht gesehen, Leaks. Leaken wird zum allgemeinen Volkssport, überall leaken Daten irgendwie, alles wird gehackt und alles gedreht durch. Das ist das, was ich halt früher immer den Kontrollverlust genannt habe und was halt hauptsächlich in der Phase zwischen 2005 und 2015 stattgefunden hat. Und dann ab 2015 nenne ich das Ganze dann das neue Spiel, weil es eben dann nicht mehr wirklich darum geht, dass die Kontrolle verloren wird, sondern wo halt bestimmte Akteure wieder Kontrolle einführen. Mhm. Unter anderem zum Beispiel die Plattformen, die halt sozusagen eigentlich von dem Kontrollverlustparadigma profitieren, weil sie die einzigen sind, die sozusagen für Ordnung und Kontrolle im Internet sorgen können. Und dort sozusagen neue Kontrollstrukturen, die funktionieren, einführen. Wir haben aber auch zum Beispiel solche Akteure wie eben zum Beispiel Trump oder Putin, die halt verstanden haben, dass man Informationen nicht mehr unterdrücken kann, sondern wenn man seine Agenda vollziehen will, dann muss man sozusagen mit Disinformation agieren, dann muss man sozusagen den Diskurs polluten, ja, dann muss man halt irgendwie die Wässer matschig machen. Also das heißt, Leute, die halt sozusagen so diese neue Welt verstanden haben.
Den Brunnen vergiften. Poison is well heißt es, glaube ich.
Nee, mudding the water wollte ich.
Mudding the water, okay.
Jedenfalls, also das ist halt, es braucht neue Strategien, um in dieser Welt sozusagen zu funktionieren, um da seine Interessen durchzusetzen. Und es gibt halt bestimmte Akteure, die bereits verstanden haben, wie das funktioniert. Und das ist halt das, was ich das neue Spiel nenne. Genau, und das aber wiederum führt dazu, dass je stärker diese Leute diese Mechanismen, diese neuen Mechanismen bedienen, desto mehr zerstören sie die alten. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel, also das gute Beispiel ist die Massenmedien, ja, wenn du halt ständig von Fake News redest und dabei Fake News selber streust, ja, dann machst du ja nichts anderes, als dass du sozusagen alte Institutionen delegitimierst. Und das ist halt, was passiert. Das heißt, mit anderen Worten, du kannst dir da vielleicht einen temporären Vorteil draus machen, aber im Endeffekt sägst du an den Grundstrukturen der Gesellschaft. Und das ist das, wo wir gerade drin sind und was halt definitiv noch weitergehen wird, woraufhin ich dann sozusagen in die Spekulation reinschieße, was dann eben die letzte Phase, die Restrukturierungsphase ist, die halt jetzt sehr, sehr spekulativ ist, weil die erst ab 2025 erst losgeht eigentlich.
Und glaubst du?
Also ja, nach meiner,
klar,
in meinem Text sozusagen, ja. Also so grob, es ist sowieso alles eine sehr, sehr, sehr grobe Einteilung. Aber das ist dann sozusagen die Phase, in der die alten Institutionen so weit erodiert sind, dass mehr oder weniger ja so eine Art von Chaos herrschen wird. Ich nehme das dann sozusagen die Zeitalter des Buchdrucks als Vorbild, der so aus unserer heutigen Sicht immer so als eine sehr, sehr positive Sache gedeutet wird. Der Buchdruck, ja, hat irgendwie zur Aufklärung geführt. Das stimmt zwar, aber der Buchdruck hat, bevor er zur Aufklärung geführt hat, erstmal 200 bis 250 Jahre Chaos angerichtet. Ja, also das, du hattest halt, nach dem Buchdruck hattest du erstmal die Reformation. Die Reformation hat erstmal dazu geführt, dass die Leute Krieg geführt haben. Nach dem Krieg musste erstmal sozusagen neue Strukturen überhaupt erfunden werden, um überhaupt Frieden wiederherzustellen. Das war dann der Nationalstaat. Dann erst konnte die Aufklärung überhaupt erst stattfinden.
Lustig, dass du das gerade davon erzählst, weil ich habe neulich einen Artikel darüber gelesen, längeren darüber, dass die wesentliche Revolution beim Buchdruck gar nicht so sehr der Buchdruck an und für sich war, sondern was halt erstmal das große Problem war, nachdem der Buchdruck erfunden wurde, dass Papier knapp wurde, weil es nicht möglich war, hinreichend viel Papier zu produzieren und Papier nach wie vor sehr, sehr teuer war. Und das dann irgendwie auch 100 Jahre später erst oder sowas, wurde dann überhaupt das Papier, also wurde Papier sozusagen, es wurde unfassbar viel rumexperimentiert, woraus man denn Papier machen könnte. Und das gab viele, viele gescheiterte Experimente, das dann halt irgendwie mit Haferresten oder sowas, also aus irgendwelchen Zeug. Und dieses moderne Papier auf Holzbasis aus Woodpulp wurde dann erst gefunden und war von der Qualität her gar nicht so hoch.
Wann?
Das weiß ich nicht. Ich suche dir einen Artikel raus. Ich habe mir natürlich die Zahlen alle nicht gemerkt. Und was nämlich das Irre war, nämlich aus diesem Woodpulp wurde nämlich auch eine ganz neue Form von Literaturen geschrieben. Damals regten sich damals alle die Leute so, oh Gott, das zerstört unsere Jugend, dieses Lesen, das ist ja ganz schlimm. Und die haben darauf eine neue Romanform gelesen, die sich Pulp Fiction nennt. Und
woraufhin dann Tarantino einen Film gemacht
hat. Genau, woraus Tarantino einen Film gemacht hat.
Und das ist
Schundroman, wie man in Deutsch sagt.
Genau, so Schundromane. Das hat meine Tante, die Germanistin ist, die hat das, hat mir eine ähnliche Geschichte schon mal erzählt, nämlich dass die das Lumpenpapier, das, so wurde es, also das wurde aus wohl auch aus alten Lumpen hergestellt, und das war dann dementsprechend, also dieses Holzpapier, das war auch von der Qualität her erstmal nicht so gut, weil das hatte einen sehr hohen Säureanteil, und die Tinte, die da drauf gedruckt worden ist, die musste erstmal, die ist dann verschwunden nach ein paar Jahrzehnten, so dass es halt nichts für die Ewigkeit war. Also es war jetzt nicht so, vorher war das halt so, du hattest deine Bibel und die hast dann von Generation an Generation weitergegeben, wenn du dir die lassen konntest.
Früher so Büttenpapier war es, glaube ich.
Ich weiß nicht genau, was das war für ein Papier. Ich weiß überhaupt noch erstaunlich wenig aus diesem Artikel, den ich, der sehr unterhaltsam und lang war. Und das war auch so ein spannendes Element dabei, wie wichtig halt, also zum einen die Druckerei ist erstmal auch 200 Jahre lang im Wesentlichen oder relativ wenig passiert, die ist auch nicht großartig weiterentwickelt worden. Die ist halt so, wie sie genommen worden ist, ist sie benutzt worden. Und dann haben sie auch irgendwann mal die Rotationspresse, also haben sie erstmal eine Form der Presse gefunden, die halt doppelt so viele Seiten produziert hat in der gleichen Zeit. Schon mal ein gigantischer Fortschritt war. Und dann haben sie irgendwann die Rotationspresse, also wurde dann oft Rollen, und die hat dann irgendwie 10-mal oder sowas so viele Bücher produziert in derselben Zeit, und damit wurde es dann wirklich billig, und dann wurde das Papier knapp, so wie in einem schlechten Witz, und dann wurden halt die neuen Papierformen gefunden, und damit hat dann so diese eigentliche Literaturrevolution wurde dadurch dann erst angeregt.
Ja, aber du musst ja schon sehen, dass halt tatsächlich was die damalige wirklich Gutenberg-Presse und für einen Unterschied gemacht hat, war schon enorm.
Klar.
Das ist ja, vorher brauchtest du halt eine ganze Streibstube an Mönchen, die halt über Jahre ein Exemplar eines Buches sozusagen hergestellt haben, ja. Und plötzlich konntest du sozusagen innerhalb von wenigen Tagen, das waren immer noch Tage, wo du, also so wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 2 Wochen hat dann irgendwie einen, beziehungsweise du hast ja einen anderen Produktionsprozess gemacht. Du hast ja vorher die Auflage festgesetzt, dann hast du einmal sozusagen eine Seite gesetzt und dann hast du diese Seite, keine Ahnung, 200 Mal rüber geratscht, ja.
Okay.
Dann hast du dann die nächste Seite gesetzt und dann wieder die nächste,
yeah,
ne, irgendwie. Immer. Und dazu muss man natürlich sagen, dass man.
Sind die recycelt worden? Die Lettern, die beweglichen Lettern? Ich dachte, wenn die einmal. Einmal drin sind, dann. Gesundheit. Nicht, dass du jetzt auch noch krank wärst, ja.
Nee, das ist nur vom Alkohol. Ich hab da manchmal so. Die konntest du schon recyceln. Glaube ich nicht ewig, weil das war, glaube ich, hauptsächlich Blei. Das heißt, das war relativ weiches Material,
yeah,
und die musstest du dann irgendwann auch wieder, die haben sich schnell abgenutzt. Aber ich sag mal so, für mehrere Seiten konntest du die schon benutzen. Also das war schon ein riesengroßer Schritt vorwärts. Und dann musst du dazu sagen, dass es halt damals auch keine wirklichen Bücher in dem Sinne, wie wir es heutzutage kennen,
ja,
hergestellt wurden meistens, also sozusagen mit Buchrücken und so, sondern es wurden halt Pamphlete. Das war ja damals sozusagen, weil die Mode waren so Pamphlete, das waren so längere Essays im Endeffekt, ja. Also Luther war auch damals, noch lange bevor er seine, sozusagen die Lutherbibel geschrieben hat, war er bekannt für die Pamphlete, die er geschrieben hat. Also er hat im Endeffekt, also Pamphlete ist ganz interessant, das ist sowas wie Rahns.
Mhm.
Also Luther war definitiv ein Blogger. Ne, es ist ganz interessant. Er hat wirklich regelmäßig Rants über die katholische Kirche geschrieben.
Ist ja dann auch für seinen Antisemitismus aufgefallen, insofern.
Genau, es waren auch antisemitische Rants, es waren Rants, aber auch vor allem gegen die katholische Kirche und gegen was alles so schief läuft. Und diese Pamphlete, die wurden halt gedruckt wie bescheuert, weil die auch einfach super populär waren. Also er war halt wirklich so ein Volksheld durch seine Texte, ja, also die wurden in alle Städte getragen, dann wurden die dann irgendwie öffentlich vorgelesen und so, die interessanterweise, es gab damals noch kein Copyright und sowas, das heißt mit anderen Worten, dass die einzigen, die damit Geld verdient haben, waren tatsächlich die Druckereien, ne, die haben sozusagen diese Dinger
die haben sie dann verkauft.
Genau, die haben sie verkauft. Also die haben wirklich die Pamphlete verkauft, und wenn du als Drucker hast du dann immer versucht, an die neuesten Pamphlete zu kommen, ne? die irgendwie gut liefen, dann hast du die halt auch gedruckt. Ne? Das heißt, es gab auch sozusagen keine einzelne Druckerei, die ein bestimmtes Pamphlet, sondern alle Druckereien haben meistens die gleichen Pamphlete gedruckt. Das waren sozusagen so Hubs, ja, so Sharing-Hubs, über die dann halt so irgendwie so alles so durchgedingst ist. Es war eine ganz andere, sag ich mal, Informationsökonomie als jetzt zum Beispiel
so. Aber ganz ehrlich, erinnert die dich nicht jetzt, wo du es so erzählst, so knallhart an Social Media?
Ja, total. Ich habe es auch tatsächlich aus einem Buch Social Media Writing on the Wall heißt das Buch. Social Media the First 1000 Years oder the First 4000 Years oder sowas, wo es darum geht, wo konkret die These aufgestellt wird, dass eigentlich Social Media ist der Normalzustand von Medien immer gewesen. Und wir eigentlich nur die letzten 150 Jahre, ja, war die Zeit der Massenmedien. Das war eine 150 Jahre lang andauernde Anomalie, die wir
jetzt hatten. Okay, interessant.
Aber selbst die Druckerpresse war eigentlich kein Massenmedien, sondern wirklich ein Sharing-Medium, wirklich ein Social-Medium. Ne?
Yeah.
Und vor allem auch, was wir auch mal vergessen, auch die Briefe. Ne? Also damals im Römischen Reich, die Briefe waren, das waren keine 1:1 Kommunikation, sondern du hast so einen Brief, der wurde an jeder Station, an denen er sozusagen vorbeikam, wurde der einmal abgeschrieben. Und dann wurde der sozusagen weiterverteilt, ja?
Genau.
Und Briefe waren im Endeffekt eine soziale Sache, so, ja? Man hat nicht einen Brief an eine Person geschrieben, es waren eigentlich alles offene Briefe, ja? Und jeder hat halt irgendwie versucht sozusagen, jeder Brief, den er in die Hand gekriegt hat, hat eine Abschrift davon gemacht und die dann wiederum weiter kursiert ist. Und die Bibel ist so entstanden, also das Neue Testament ist so entstanden, ne? Ich meine, wir kennen das, irgendwie steht halt auch drin eigentlich in der Bibel, ne? Die Briefe an die Korinther, Briefe an die, Briefe an die Richter oder Briefe der Richter oder sowas, ne? Das ganze Neue Testament besteht aus Briefen.
Mhm.
Und, ja. Also das ist ein tolles Buch. Ich habe den Namen, ich vergesse mal den Namen von schon der fünfte Name, den ich heute nicht erinnere. Ne? Ich habe es wirklich, ich bin wirklich.
Wir könnten wahrscheinlich einfach von unseren Amazon-Referrals leben, falls wir uns die Namen der Bücher merken können.
Nee, ich hab auch einfach grundsätzlich, ich weiß nicht, ich bin da aber auch vielleicht so ein Kind des Digitalen, einfach weil diese Dinge, alles, was ich so nachgucken kann, ja, das merke ich mir nicht mehr. Mhm. Und Namen von Autoren, weißt du, die kann ich mal nachgucken. Aber ich kann das einfach mal nochmal nachschauen. Ich schaue, das ist ja auch ein bisschen peinlich zu sonst, ne? Also, Writing.
Ja, ich finde ja, eigentlich sind wir damit nochmal bei Artikel 13, gegen den es ja.
Ah, stimmt, das müssen wir auch nochmal machen.
Gegen den es ja am 23. März zu demonstrieren gibt. Ich habe mich dämlicherweise an dem Tag, habe ich mich verpflichtet, eine Schrankwand umzuziehen und das lässt sich dämlicherweise nicht verschieben. Das heißt, ich werde hoffentlich wenigstens ein Teil der Demonstration dabei sein.
Tom Standage, genau. Tom Standage, der schreibt auch andere interessante Bücher. Unter anderem hat er auch über den, es ist so ein Historiker.
Okay.
Tom Standage, Writing on the Wall.
Writing on the Wall, okay. Und am 23. März sind die Demos gegen Artikel 13, um den zu bekämpfen.
Genau. Achtung, habt ihr das alle aufgeschrieben? 23. März.
Genau. Wie gesagt, es kann sein, dass ich nur teilweise der Zeit dabei sein kann. Insofern müssen für mich jetzt 5 von euch bitte kommen, mindestens, lieber 10. Weil wir sind ja quasi eigentlich mitten in dieser Diskussion drin. Ne? Das geht ja, und ich finde das ja auch, ich finde dieses ganze Thema ja so dieses, es wird ja oft unterstellt, dass diese Upload-Filter quasi, dass die das eigentliche Ziel seien und dass die nur eine Zensurmaßnahme seien und so weiter und so fort. Was ich auf eine gewisse Art und Weise für Blödsinn halte, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass das so eine weitreichende Strategie ist, um jetzt damit irgendwie eine Zensurinfrastruktur in Europa zu schaffen.
Ja, es wird aber trotzdem passieren.
Es wird trotzdem passieren. Das ist, ich glaube, das ist nicht Absicht des Ganzen. Und die Zensurinfrastruktur, die da ist, diese Upload-Filter, natürlich, das sind Filter. Das sind Filter, die darauf filtern sollen, dass nicht durchkommt, was nicht dem Gesetz entspricht. Das ist auch eine Form von Zensur. Das ist jetzt keine politische Zensur in dem Sinne, dass es halt irgendwie, dass bestimmte Meinungen verboten werden, aber es bestimmte Inhalte werden einfach rausgefiltert und damit faktisch verboten. Und das, also das finde ich sowohl, also so, ja, das geht ja eigentlich nur darum, eine Filter, eine Zensurinfrastruktur zu schaffen. Naja, ich glaube nicht, dass das primäre Ziel, da sagen andere, das kann man auch nicht als Zensur bezeichnen. Doch, ich glaube, das ist Zensur. Also das ist, das ist jetzt wirklich mal im wahrsten Sinne des Wortes auch von staatlicher, oft wird ja so gesagt, ja, das ist ja nur, wenn es von staatlicher Stelle, ja, und das kommt von staatlicher Stelle, es ist per Gesetz vorgeschrieben, das ist Zensur. Und ich frage mich aber so ein bisschen, so ohne jetzt Axel Voss und seinen Kollegen hier zu viel Bösartigkeit, wie kann man denn eigentlich da hinkommen? Und ich glaube, dieser ganze Artikel 13, diese ganze Urheberrechtsreform ist ein ständiges den falschen Leuten zuhören. Und so halt keine Ahnung haben, wie Kultur funktioniert, wie Urheberschaft funktioniert, wie irgendwas funktioniert. Und dann wendet man sich, weil man niemand anderen hat, halt an den Verleger. So, ihr seid doch Kreativen. Ja, wir sind die Kreativen. Wir sind die Kreativen. Die Kreativen mögen uns alle. Wir kennen die Kreativen. Die sind voll dicke mit uns. Und sich dann halt ausschließlich von denen zueiern lässt, wie eine Urheberrechtsreform auszusehen habe.
Ja, ich denke auch drüber nach. Also ich denke auch sozusagen, welches Mindset dahinter steht. Der Punkt ist natürlich in dem Artikel 13, ne? Das ist ja, wird ja immer sozusagen von den Verfechtern davon gesagt, die sagen immer, es steht doch gar keine Upload-Filter drin und so.
Ja.
Und natürlich auch, es steht keine Upload-Filter drin. Was da drin steht, und das wird dann eben auch von den Verfechtern immer drin gestellt, da steht in erster Linie erst einmal, dass die Plattformen eine Lizenz für alle urheberrechtsgeschützten Dinge erwerben müssen, die dort auf den Plattformen stattfinden.
Mhm.
Das ist erstmal das, was grundsätzlich da drin steht. Dass sie sozusagen sich upfront diese Lizenz besorgen müssen und ansonsten sozusagen verhindern müssen, dass Dinge, die
ansonsten haften
keine
sie
Lizenz,
für alles, was
genau,
nicht
oder ansonsten haften sie dafür und so weiter und so fort. Und was sie dann eben argumentieren, ist dann eben, okay, also bisher musste der User sich diese Lizenz besorgen, wenn er irgendwie was veröffentlichen wollte auf den Plattformen. Und jetzt verschieben wir diese Verantwortlichkeit für die Lizenz halt von dem User weg zu den Plattformen. Also tun wir dem User doch einen Gefallen. Ja?
Ja.
Wir tun dem User einen Gefallen, weil er braucht sich jetzt nicht mehr um Lizenzen zu besorgen, sondern im Endeffekt muss das jetzt die Plattform tun.
Mhm.
Und damit setzt es natürlich die Plattform unter diesen Druck, zu sagen, okay, wir sind haftbar, also müssen wir irgendwie vorab filtern und nach Lizenzen checken, also müssen wir einen Upload-Filter machen, das heißt also die technische Umsetzbarkeit geht nur mit dem Upload-Filter, sozusagen implementiert, das ist die eine Sache, die immer stark gemacht wird, aber andererseits, wenn du diese Argumentation einmal gefressen hast, für dich als zum Beispiel Urheber, ja, ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Kommentar von Frank Spilker, der Sternesänger, gelesen, wo er halt sagt, ja, also das ist doch erst einmal eine gute Sache, weil dann werden die Plattformen dazu gezwungen, von allem eine Lizenz zu kaufen und das wird natürlich den Künstlern helfen, weil dann werden die ganzen, ne, die haben ja auch ganz viel Geld, die Plattformen, dann kaufen die von allem Lizenz und dann sind die Künstler alle, das ist so, was die denken, also das ist wirklich so, wie die denken, die glauben, dass die Plattformen, das ist ein YouTube oder wer auch immer, ja, irgendwie, dass die dann halt proaktiv bei allen Künstlern anfangen, die Lizenzen zu kaufen. Das ist zumindest die Hoffnung, ja.
Ja.
Und dann hast du plötzlich sozusagen ganz viel Geld plötzlich bei den Künstlern. Das ist so die Hoffnung, glaube ich, die dahinter steht. Er argumentiert, und damit ist er auch nicht ganz falsch, ja. Er sagt halt, ja, also wir hatten das gleiche Problem halt schon in den 90ern mit dem Hip-Hop. Ne? Also Hip-Hop war ja so eine Musikrichtung, die dann irgendwann aufkam, die halt viel mit Samples gearbeitet hat. Und am Anfang war es halt wirklich so Kraut und Rüben, also die haben sich halt einfach irgendwie jedes Stück, das ihnen irgendwie gefallen hat, haben sie halt als gesampelt, ja, und dann haben sie das sozusagen in ihre Songs eingebaut und dann war das halt irgendwie der Hip-Hop-Song, so, ja, und haben sie drüber gerappt und dann war es halt der Hip-Hop-Song. Aber halt ohne Lizenz und alles, ja, und dann gab es dann halt irgendwie großes Bohai und große Klagen und Gerichtsurteile und dies und jenes und jedenfalls kam dann dabei raus, dass halt Hip-Hop-Lizenzen machen würde. Und Frank Spilker argumentiert dann, ja, damals hat man auch gedacht, das wäre der Tod von Hip-Hop und schaut doch mal hin, ist Hip-Hop tot? Nein, Hip-Hop ist nicht tot. Es wurde für alles eine Lösung gefunden. Die gesampelten Stücke sind heutzutage alle lizenziert. Und damit hat er recht. Was ist aber passiert? Passiert ist, dass Im Endeffekt dieser freie Bereich, dass sich Leute einfach so aus dem großen Universum an Klängen, das es sozusagen gibt, einfach sozusagen ihre Samples rausgesucht haben, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Stattdessen gibt es halt heutzutage Sample-CDs. Mhm. Das sind dann sozusagen spezielle CDs, die verkauft werden an vor allem Musiker, die Stücke komponieren wollen, wo sie Samples benutzen werden, wo sie sozusagen mit der CD auch gleich die Lizenz dafür kaufen, sie verwenden zu dürfen.
Als ob du aus einer Fotodatenbank nicht
bedienst. Genau, im Endeffekt wie Getty Image. Mhm. Ja. Oder, und jetzt kommt's, wie Giphy. Mhm. Und Giphy ist im Endeffekt genau das Gleiche. Giphy hat tausende von Szenen aus, keine Ahnung, Family Guy, Simpsons, aus verschiedenen tausenden von Serien. Und die sind alle lizenziert. Mhm. Du kannst jedes GIF, von Giphy kannst du immer alles benutzen. Und hast und machst keine Lizenzverletzung. Mhm. Und dieses ganze Geschrei über, dass das Internet sterben wird, irgendwie durch Artikel 13, das ist natürlich das Quatsch. Ja, natürlich hat Frank Spilker recht. Es wird eine Lösung geben, die dann wahrscheinlich wie Giphy aussieht. Ne? Auch für die Memes. Ja, irgendwie Giphy ist ja auch so ein Meme. Ja, ist also, das heißt mit anderen Worten, du wirst dann irgendwie, keine Ahnung, Mimi haben. Ja, eine Plattform für Memes, wo du aus einer doch, einer nicht unendlich, aber doch recht aus umfangreichen Datenbank an verschiedenen GIF-Meme-Hintergründen oder sonst was Hintergründen, dir dann Meme zusammenbauen kannst, ja. Mhm. Und dann hast du plötzlich deine Memes. Und das ist dann sozusagen rechtssicher und so weiter und so fort. Aber natürlich ist das ein wahnsinnig tiefer Eingriff in deine kreative Freiheit, ja, weil du halt plötzlich nicht mehr einfach ein Meme aus allem und jedem generieren kannst, sondern nur halt was aus dieser Plattform dann wiederum rauskommt. Das heißt mit anderen Worten, und das ist halt genau das, was immer passiert bei so einer Verrechtlichung, dass halt im Endeffekt eine Rechtsunsicherheit wird immer in Form einer Plattforminfrastruktur wegabstrahiert. Mhm. Und das wird auch wieder passieren. Und das wird nicht das Internet kaputt machen, es wird es halt nur wieder ein Stück weit langweiliger machen. Genauso wie auch die Verrechtlichung von Hip-Hop oder Samples Hip-Hop langweiliger gemacht hat.
Ja. Ja?
Weil du kannst plötzlich eben nur noch aus einer begrenzten Anzahl von Samples auswählen, wenn du einen Hip-Hop-Song machen willst. Du kannst nicht einfach einmal...
Oder wenn du die größere Freiheit haben willst, musst du halt mit denen zusammenarbeiten, musst du vorher zusammenarbeiten. Also du kannst natürlich, also wenn du bei einem entsprechenden großen Label unter Vertrag bist,
genau,
dann kannst du natürlich wahrscheinlich auch auf deren gesamtes Repertoire bist. Also kannst
und die kriegen dann die Lizenzen
und die anderen kriegen dann nicht die Lizenzen. Und die anderen kriegen nicht, genau. Das sind quasi deine eigenen Player, die in deinem Bereich tätig sind.
Es wird insgesamt die Kultur verarmen,
ja.
Es wird insgesamt die Kreativität einschränken, es wird insgesamt nur den Großen nutzen, die mit Verhandlungsmacht, die mit dem Geld, die mit etc. Und es ist nicht, das Internet ist da nicht kaputt, aber es ist definitiv scheiße genug, dass man dagegen sein kann.
Ja, nein, es wird halt auch wieder so eine halb kaputte Schicht einführen, die es komplizierter macht. Also ich sag jetzt mal, wenn man heutzutage eine Webseite hochziehen will, dann ist der größte Teil davon läuft relativ geschmiert und ist relativ einfach zu machen. Also du hast sehr viele Prozesse, die sehr, sehr einfach sind und weitgehend zurecht optimiert, aber du hast halt immer wieder Prozesse zwischendurch, was weiß ich was. Annahmen von Zahlungen und sowas, die halt nicht so leicht sind und die halt deutlich, deutlich schwerer sind. Halt, nimm mal Geld an als Webseite, ist gar nicht so trivial, weil du brauchst halt einen entsprechenden Dienstleister und musst dann Gelder abgeben und so und teuer. Das Ganze ist dann tendenziell auch teuer. Und sowas wird natürlich bei den Upload-Filtern auch passieren. Du musst dir dann halt irgendwo, wenn du irgendwie mit user-generierten Daten arbeitest, was ja jetzt nicht nur unbedingt das nächste Social Media sein muss, sondern du wirst irgendwo, willst im Zweifelsfall nur Kommentare auf deiner Seite erlauben, du willst irgendwo Restaurantkritiken erlauben, du willst irgendwie, irgendwas soll automatisch wieder öffentlich gemacht werden und dann ist das so, dass du dann, und dann musst du dir halt diese Upload-Filter irgendwo einkaufen und die werden teuer sein, die werden scheiße sein, die werden langsam sein, die werden ausfallanfällig sein und die werden fehleranfällig sein. Weil im Zweifelsfall niemand Interesse daran hat, dass sie also ja, wessen Geld ist kaputt, wenn sie zu viel filtern? Das ist, ja, dann hast du halt Pech gehabt auf deiner Plattform.
Ja.
Und dann kannst du halt dein Video nicht posten. Und das ist, also das sind so unfassbar viele Sachen, die einfach, wo man dann auch auf die falsche, also so, dass es mittlerweile eine ganze Kultur gibt, die auch davon leben, dass sie ihre eigenen Inhalte so weiterverbreiten, das will dieser ganze Paragraph gar nicht wahrhaben. Und das finde ich so, das ist so wirklich.
Paul Kimpel, das ist so auch einer von iRights, mit dem habe ich mich letztens unterhalten, und der meinte halt, im Endeffekt ist das jetzt der Doppelschlag gewesen, ne, mit der DSGVO hat sie uns erstmal von unseren ganzen eigenen Webseiten und Blogs vertrieben.
Ja.
Und jetzt sind wir alle auf den Plattformen und dort werden jetzt plötzlich sozusagen auch noch unsere Möglichkeiten eingeschränkt.
Ja.
Also und so werden sozusagen sukzessive, die wird so die Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt.
Ja.
Fand ich eine interessante Betrachtungsweise. Aber ich wollte noch mal ein Thema, ich weiß nicht, ob wir da noch Zeit für haben, aber das finde ich jetzt mal spannend.
Aber okay, erzähl mal.
Pivot to Privacy. Hast du den?
Ach so, nee, ich hab's nicht gelesen.
Hast du nicht gelesen?
Nee.
Okay, das ist halt echt krass. Also man muss schon sagen, es ist krass. Ich glaube wirklich, dass Facebook ziemlich, ich glaube, die haben, Mark Zuckerberg hat gerade einen ziemlich krassen Plan, Facebook richtig krass umzumodeln.
Okay.
Also ich sag mal so, das wurde sehr kontrovers diskutiert.
Ja.
Er hat da sehr, sehr bold, einen bolden Letter geschrieben, so ja, irgendwie, was so Ankündigung angeht. Manche Leute haben gesagt, alles Bullshit, bla bla bla. Manche Leute haben gesagt, boah, das ist eine komplette Neuerfindung als Privacy Facebook und so. Ich glaube, man kann halt beide Fehler machen. Ich glaube, man kann das zu ernst nehmen,
ja,
und man kann es zu wenig ernst nehmen.
Mhm.
Also was hat Zuckerberg gesagt? Er hat gesagt, Leuten ist ihre Privatsphäre wichtig, und deswegen haben Dienste momentan einen großen Zulauf, die eben Privatsphäre-Features bieten. Also sei es jetzt zum Beispiel solche Sachen wie Stories, ne, die halt okay, irgendwie nach 24 Stunden wieder verschwinden, sei es irgendwie encrypted Chats, mhm, sozusagen, oder insgesamt halt sozusagen Chatrooms statt irgendwie öffentlichem Posting, mhm, Chaträume und so, und dass sie halt in diese Richtung sich weiterentwickeln wollen. Im Endeffekt hat er angekündigt, er will, es wird alles mehr in Richtung WhatsApp gehen als in irgendwas anderes sozusagen, ja?
Ja.
Und es gab ja schon vorher so ein paar Leaks darüber, dass das Facebook plant, seine Messaging-Infrastruktur zu vereinheitlichen. Und im Endeffekt beschreibt er das, ja. Also er sagt halt irgendwie, dass halt sozusagen diese Messaging wird halt nochmal mehr in den Vordergrund gespielt und es wird alles encrypted und so weiter und so fort. Es gibt noch ein paar andere Ankündigungen, also beziehungsweise ausgebaut werden sollen dann halt auch sozusagen diese Features für irgendwie Stories, die dann halt irgendwie so time-resistent sind, dass halt irgendwie auch andere Objekte, wo du einstellen können sollst, dass die halt irgendwann verschwinden. Mhm. Also auch bei Facebook-Posts, ne, dass du denen sozusagen standardmäßig ein Verfallsdatum geben kannst, ne, dieses Recht auf Vergessenwerden,
mhm,
kann, sowas im Endeffekt. Dann hat er noch irgendwie angekündigt, dass sie wahrscheinlich ihre Server nicht also das hat er nicht so konkret gesagt, aber im Endeffekt hat er das angedeutet, dass sie keine Serverinfrastruktur weder in China noch in Russland aufstellen werden, die entsprechende Gesetze haben. Dass du das eigentlich tun sollst, wenn du da am Start bist, aber wo sie sagen, okay, das ist uns zu unangenehm, weil da müssen wir dann User-Daten rausrücken. So, und dann, das waren so ein bisschen so die Kernpunkte, glaube ich, die er so genannt hat. Was dahinter steckt, ist natürlich, ich glaube schon, dass da halt so ein gewisses Umdenken ist. Sie wollen da, glaube ich, schon in diese Richtung investieren, aber es hat natürlich nochmal ein paar andere strategische Gründe. Also, dass sie, glaube ich, beispielsweise die Messaging-Infrastruktur vereinheitlichen wollen, das hat natürlich viele Gründe. die erste ist erstmal irgendwie einheitliches, erstmal die Netzwerkeffekte von allen drei Plattformen, Instagram, WhatsApp und Facebook Messaging zu vereinen, um dann halt sozusagen der Messenger zu sein, an dem keiner mehr dran vorbeikommt. Das zweite ist natürlich aber auch User Convenience, das heißt also, du hast natürlich auch als Nutzer davon Vorteile, wenn du nicht irgendwie mal ständig drei Messenger hast, mit denen du rumdingsen musst. Das dritte ist, du kannst dann tatsächlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sozusagen über den ganzen, über diese ganze Infrastruktur ausbreiten, ohne Probleme und ohne Kompatibilitätsprobleme. Aber, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, du kommst damit allen jeglichen Plänen zur Zerschlagung von Facebook zuvor. Wenn du erstmal die gesamte Backend sozusagen entangled hast, dann kann nicht einfach jemand...
Wenn es eh alles dasselbe ist, dann kann eh keiner mehr dazwischen gehen.
Genau. Und das Ganze können sie dann sozusagen spinnen unter dem Label Privacy, um dann sozusagen auch nochmal sozusagen eine Legitimation für diesen Schritt zu haben.
Also das, was du zuerst gesagt hast mit dem Privacy, das ist natürlich ein Interpretationsunterschied zwischen dem, was Facebook unter Privacy versteht und dem, was der deutsche Datenschützer unter Privacy versteht.
Das ist schon gut hinzu, ja.
So, der deutsche Datenschützer versteht unter Privacy, dass deine Daten sicher vor Facebook sind. Der Datenschutz für die Privacy, die Facebook meint, ist, dass deine Daten nicht mit der Öffentlichkeit geteilt werden, sondern halt bei Facebook sicher sind. Und das klingt mir jetzt erstmal so von dem, was du jetzt erzählt hast, ohne jetzt den Artikel selber gelesen zu haben. Das ist ja schon ein Prozess, der schon seit Jahren andauert, dass die Leute halt immer weniger öffentlich teilen und es halt immer mehr zum einen in sowas wie WhatsApp abgeht, aber eben, was du richtig sagtest, so diese Instagram-Posts, Stories und die dann halt auch auf Facebook und Messenger stattfinden und sowas.
Geschlossene Gruppen und so.
Geschlossene Gruppen, dass die Leute halt... Dass Teenager wollen halt nicht mit ihren Eltern scheren. Die wollen halt nicht, dass die ihre Eltern sehen können, was passiert. Also teilen sie halt in irgendwelchen Gruppen, in irgendwelchen relativ geschlossenen Gruppen. Und das hat auch bei Facebook hat ja auch ein ziemlicher Drang zur Gruppe stattgefunden.
Ja, ja.
Also das ist ja durchaus auch mit dem ganzen, also erstens mit den ganzen Privacy-Debatten aufgekommen, aber eben auch mit diesen ganzen Fake-News-Debatten oder sowas. Okay, wir stärken Gruppen und jetzt sind Gruppen halt deutlich stärker und jetzt fangen alle andere, oh Gott, was geht denn da in diesen Gruppen an? Ja, womit habt ihr denn gerechnet?
Ja, ja. Also die Gelbwesten sind ja auch wird ja auch ganz gerne gesagt, dass das so ein Phänomen aus diesen Facebook-Gruppen sind.
Genau.
Sind größtenteils aus so Facebook-Gruppen heraus.
Aus lokalen Facebook-Gruppen
ja, noch genau.
Und so.
Ja, ja.
Die dann halt eine ganze Zeit ein bisschen gepusht worden sind oder ziemlich gepusht worden sind. Das glaube ich, ist da so ein wichtiger, also ist, glaube ich, so der wesentliche Punkt dahinter. Und ich finde es, ich hab deine Kritik daran gelesen, dass du sozusagen sagst, naja, es ist jetzt das, was früher in der Öffentlichkeit war, wird jetzt ins Private gedrängt. Was sicherlich stimmt, was auf der anderen Seite jetzt aber auch...
Vor allem was den politischen Diskurs auch angeht.
Ja.
Vor allem der ist dann von außen nicht mehr trackbar. Also das ist halt genau. Der krasse so. Also vor allem wenn das auch noch verschlüsselt ist dann. Ne? Also
wobei ist das so ein neues Phänomen, dass politischer Diskurs nicht trackbar ist? Das ist doch...
Ja, du meinst, okay, der Stammtisch, ne, von früher.
Ja,
aber, also, aber der passierte ja nicht in so einem Scale. Ja, das ist der Punkt. Also,
passiert
ja
nicht? Also nee. Ich meine...
Nee, guck mal, du musst ja sehen, wenn du dir zum Beispiel mal, es gab jetzt gerade wieder einen längeren Artikel über was welches Land war das jetzt gerade? Das war, glaube ich, ein Artikel über WhatsApp und wie es in Indien, genau, Indien, genau,
ja.
In Indien ist es gerade demnächst wieder Wahl.
Ja. Ja.
Und die haben gerade riesige Schiss vor wieder Fake News Kampagnen, die jetzt nämlich, weil in Indien ist jetzt auch zum Beispiel gerade WhatsApp riesig groß. Ja. Ne? Und die Inder haben dann halt auch einfach sozusagen entsprechende Lohnkosten beziehungsweise halt auch so große Netzwerke an Supportern, dass die wirklich einfach, also Facebook hat ja tatsächlich wegen dieses Fake News Problems, weil sie halt auch nicht moderieren können innerhalb ihrer Chats, haben sie halt gesagt, dass man eine Story nur 5-mal weiter sharen kann. Mhm. Ja? Also sie haben einfach sozusagen
bis zu 5 Partys gleichzeitig.
Oder an 5 Partys gleichzeitig sozusagen. Ja. Das heißt also, eine Person kann eine Story nur 5-mal weiter. Nee, ich glaube, so ist es. Eine Person kann eine Story nur 5-mal weiter.
Genau, ich glaube, das war's. Was ich komplett bescheuert halte.
Und Genau, und der Punkt ist halt, die können halt einfach sozusagen, die setzen dann einfach ihre, keine Ahnung, 2500 Leute ran, ja, die halt nichts anderes machen, als jeder fünfmal weiterscheren, ja. Und das dann halt wiederum in Gruppen mit, keine Ahnung, bis zu 250.
Hey, teile mit allen deinen Freunden, dass das eigentlich nur ein Effekt ist.
Ja, und also das heißt mit anderen Worten, das Ganze, das ist wirklich das ist wirklich, weder kannst du es von außen sehen, was da passiert, noch kannst du es moderieren, ne? Also zum Beispiel diese ganzen, wir hatten ja irgendwie dieses Massaker in Burma, ne, an den Rohingya, die halt auch über Facebook induziert war, wo halt Leute vor allem im Facebook Messenger, aber auch in den Facebook-Pages halt gehetzt haben. Da konnte dann eben, kann man Facebook viel vorwerfen. Die haben das halt, glaube ich, schleifen lassen. Die Moderation hat da gepennt. Die hatten zu wenig Personal und so weiter. Die hatten das nicht auf dem Schirm. Aber am Ende des Tages konnten sie halt immerhin was machen. Ja, sie konnten halt immerhin dann irgendwann Kompetenzen aufbauen, ein Moderationsteam hinsetzen und haben dann auch tatsächlich, sind dann in die Chats gegangen und haben dann halt irgendwie Fake News und Gerüchte und so weiter und so fort bekämpft. Ja. Bei WhatsApp geht das gar nicht mehr. Können die das gar nicht mehr.
Ja.
Technisch unmöglich. Ja.
Ja.
Sie sind komplett aus ihrem eigenen Dienst ausgeschlossen.
Ja. Ja.
Und
so wie es sein sollte,
laut Privacy-Befürworter, ja. Aber ganz ehrlich, ich glaube wirklich, also und wir hatten, genau, das wäre jetzt auch nicht das erste Mal, das mit Indien, ne? In Indien ist das halt groß, aber zum Beispiel ein Großteil der Bolsonaro-Gewinns geht halt tatsächlich auch auf WhatsApp-Nutzung und auf extrem viel Fake News-Kampagnen zurück. Bolsonaro, in anderen asiatischen Ländern, wo WhatsApp groß war, war das halt auch ein wesentliches Kampagnentool. Ich glaube tatsächlich, gegen das, was wir an Fake News Kampagnen auf Facebook gesehen haben, wird das, was wir auf WhatsApp sehen werden, das wird einfach,
was wir nicht sehen werden.
Was wir eben nicht sehen werden, aber was halt definitiv die Auswirkungen, mit denen wir arbeiten werden.
Was wir fast nicht mal messen werden können.
Ja, eben genau. Und da kannst du, also all die Erkenntnisse, die wir halt über die Fake News Verbreitung in Facebook haben, ja, das sind alles Wissenschaftler, die haben sich hingestellt und die haben diese APIs befragt. Also, das kannst du ja gar nicht mehr machen. Das ist einfach eine riesengroße Blackbox. Ja.
Ja. Ich halte es für so, auf der einen, also ich finde es irre, wie diese Diskussion hin und her geht. Also wie es am Anfang war, es halt, dass alle gefordert haben, dass doch alles immer mehr Privatsphäre sein soll und dass doch so dieses, das war eine der großen Forderungen an WhatsApp, dass sie doch gefälligst Ende zu Ende verschlüsseln. Und wenn die mal Ende zu Ende verschlüsseln.
Das hat noch niemand gefordert, das haben die wirklich gemacht, glaube ich, oder? Also
das WhatsApp Ende zu Ende Verschlüsselung.
Ja, also ich glaube, das hat niemand gefordert. Ja,
doch, das wurde vorher schon gefordert. Das war immer, also so wenn irgendwo, wenn irgendwo im Heise Online Check irgendwo drinne stand, welcher ist der beste Messenger, dann war da halt immer, gab's immer ein Häkchen bei Ende zu Ende Verschlüsselung und dann war halt WhatsApp nicht dabei, sowas halt. So, das war jetzt, ja, das war jetzt keine große, aber so die in Nerd-Kreisen war das halt so eine beliebte Forderung, Ende zu Ende Verschlüsselung. Und ich fand es, und das war halt immer ein Vorteil von Threema und sowas gegenüber WhatsApp, dass sie halt Ende zu Ende verschlüsselt sind. Und ich glaube, das ist, und als Facebook das dann tatsächlich umgesetzt hat, also als WhatsApp dann Ende zu Ende verschlüsselt worden ist, dann waren genau die das vorher gefordert haben, erstaunlich still, fand ich immer.
Ja,
so, dass das so auch mal anzuerkennen, okay, der größte Messenger überhaupt ist mal eben von einem Tag auf den anderen komplett Ende zu Ende verschlüsselt worden. Das ist was, wofür wir lange gekämpft haben und was wir lange gefordert haben. Das,
ja, vor allem, du musst dir den Scale anschauen, ne? Also ich meine, so die ganze Krypto-Nerd-Gemeinde, die halt einfach wirklich jahrelang über E-Mail-Verschlüsselung geschrieben und gekämpft hat,
ja,
wo sie dann, keine Ahnung, über die letzten 20 Jahre vielleicht 10.000 Leute weltweit dazu gebracht haben, ihre scheiße E-Mail zu verschlüsseln, jeden achten Sonntag im Jahr. Ja, irgendwie.
Und selbst wenn du auf einen Schlag 100% aller Mails verschlüsseln würde es nicht ansatzweise an den WhatsApp-Traffic
kommen. Ja, genau. Und auf einmal plötzlich hast du über eine Milliarde Nutzer, die plötzlich Ende zu Ende verschlüsselt.
Ohne es zu wissen.
Ja, ohne es überhaupt zu merken. Es war so ein krass, es war ein so krasser Einschnitt eigentlich, ne?
Genau, und aber was halt seitdem halt, und das ist halt. Aber
seitdem wird ja immer gesagt, das neue Narrativ ist, ist ja egal. Also Inhalte sind sowieso egal.
Metadaten sind
das ist ja sowieso nur Metadaten und das ist Facebook, das ist ganz schlimm.
Das ist das eine, aber eben das andere ist auch, dass das halt immer mehr gefordert wird, von diesen Plattformen noch gefälligst inhaltlich zu moderieren. Und das ist, das halte ich für ein unlösbares Problem. Das ist, ich meine, wer entscheidet, was wie hart moderiert wird? Das ist eine politische Debatte, die zu führen ist. Das ist, was du sagst. Da müssen Gesetze her, da muss eine lange Diskussion her, was darf unter welchen Umständen wie gefiltert werden. Und ich finde es nach wie vor, ich weiß nicht, ob es, also ich kenne diese Stories natürlich ausmaßenhaft, wo dann eben irgendwelche Leute gestorben sind, weil über WhatsApp hat sich verbreitet, dass der ein Kinderschänder sei und da sind sie alle hingerannt und haben den umgebracht.
Es gab in Indien wirklich zeitlang regelmäßig Lynchmobs, genau aus irgendwelchen WhatsApp-Gerüchten. So.
Ja, das will ich keine Sekunde lang bestreiten. Ich bestreite allerdings, dass es vorher in Indien wahnsinnig weniger Lynchmobs gegeben hat, die sich dann halt auf andere Art und Weise, glaube ich, gebildet haben. Ich glaube, dass wenn sie durch WhatsApp nicht mehr kommen würde, dass sie dann auch wieder durch einen anderen Dienst oder durch irgendein anderes Medium kommen würden. Ich glaube, du hast halt einfach, das sind andere Probleme als eine technische Infrastruktur, die so oder so funktionieren sollte. Und ich halte diese Versuche, diese Kommunikation aufzuhalten für, nicht mal, dass ich sage, moralisch falsch oder sowas, das will ich mir gar nicht anmaßen, aber ich halte sie für hoffnungslos.
Aber ich meine, damit sagst du ja eigentlich, dass Moderation hoffnungslos ist.
Ich glaube
nicht, dass es so ist. Also ich glaube, wir verkennen auch mal sehr schnell, wie viel Arbeit in dieser Moderation von Facebook und Twitter und so weiter und so fort wirklich also schon drinsteckt.
Ich sage nicht, dass man um Himmels
Willen. Verstehst du, wir sehen ja immer nur die Fails. Ja, wir sehen ja immer nur, wenn es nicht funktioniert. Wir sehen die False Positives, wir sehen die False Negatives. Und dann sagen wir so, die können das ja alle gar nicht und so weiter und so fort. Was wir nicht sehen, ist alle die Dinge, die halt zu Recht wegmoderiert.
Nein.
Und ich glaube, das ist eine ganze Menge und wir machen uns keine Vorstellung
davon. Das ist ohne Frage sehr, sehr, sehr viel. Aber ich glaube, wenn du anfängst, also ich fände zum Beispiel bei dieser ganzen, ja im Augenblick, dass eben Pinterest ist da sehr als positiv hervorgehoben worden, dass die angefangen haben, hier Anti-Vaxxer-Informationen, also Propaganda rauszufiltern und dass Facebook jetzt mit der gleichen Sache angefangen hast. Und ich meine, wenn du irgendwie anfängst bei irgendwelchen Hardcore-Images oder irgendwie sowas, irgendwelche Tötungsdelikte, irgendwelche extremen Sachen, das ist, wo es noch relativ einfach ist. Wir sehen ja die ganzen Fails nur, weil das sind halt die, das ist halt nach unserer Definition von Nazi sollte das verboten sein. Aber in dem Moment, in dem du anfängst, so feingranularer irgendwie am Meinungsbild mitzudrehen, halte ich es für sehr, sehr schwierig und für also auf jeden Fall ist es wird kein Ende in Sicht sein, also es wird niemals einen Zeitpunkt geben, zu dem dieser Prozess abgeschlossen ist.
Das glaube ich auch nicht.
Du glaubst nicht, dass das der Fall sein wird?
Nein, da stimme ich dir zu. Also da glaube ich auch nicht, dass das jemals. Das ist der Punkt, was ich immer denke, so wenn ich halt so Mark Zuckerberg oder Jack oder wie auch immer im Interview erhöre, ne, und die dann so, ja, wir haben noch Probleme, we're gonna solve them und so weiter und so fort, denken halt immer noch so aus so einer Warte des Tech-Konzerns, wo man halt ein technisches Problem hat, das man irgendwie lösen wird. Aber das, was sie eigentlich machen, ist ja momentan, das ist halt nicht mehr Technologie, sondern das ist Governance, ja. Also im Endeffekt ist Governance und sowas zu lösen, also niemand hat jemals Politik gelöst. Ja, Politik ist nicht etwas, was man lösen kann, sondern es ist im Endeffekt sozusagen ein konstanter Struggle und eine konstante Neudefinition dessen, was man tun möchte.
Und ich glaube, dass diese Diskussion auch nach außen gehört. Ich glaube, dass diese nicht innerhalb so einer Plattform geführt werden sollte, sondern dass die halt eine Diskussion ist, die außerhalb dieser, also dass eine Debatte ist, das müsste an Gerichten stattfinden. Das müsste an.
Ja, aber das kannst du nicht an Gerichten, das funktioniert nicht.
Ich
stimme dir zu, das sollte auf jeden Fall auch irgendwie unter der Beteiligung der Öffentlichkeit passieren, aber du kannst jetzt nicht irgendwie die alten Institutionen wie ein Gericht jetzt irgendwie über Facebook-Kommentare entscheiden lassen. Das ist
eigentlich müsstest du es schon tun. Es ist, also wenn in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat, müsste es so sein. Das ist
das ist ein sehr theoretischer Rechtsstaat.
Unser System ist weit davon entfernt, weit davon entfernt, das heben zu können, dieses Problem, weil es viel zu behäbig ist und viel zu teuer und viel zu weiß der Teufel was. Aber ich halte es nach wie vor, es ist eine Verantwortung, die von der Politik gerne auf diese Plattform abgewälzt wird, weil sie es selber nicht lösen wollen. Aber eigentlich gehört es da nicht hin, weil es lädt ein zum Machtmissbrauch. Und es überfordert auch diese Plattform total. Also ich halte es für ein nicht lösbares Problem. Und wenn du dich mit den Problemen der Welt immer an Mark Zuckerberg wendest und Politik bei echauffierten Leitartikel machst, dann das halte ich für auf Dauer keinen guten Lösung.
Ja, am Ende des Tages hilft es alles. Das ist halt, was ich im letzten Podcast schon meinte. Am Ende des Tages hilft jede Form von Regulierung, jede Form von Outrage im Endeffekt nichts anderes als der Ausweitung des Plattformregimes. Also im Endeffekt alles, was Facebook anschreit, macht es stärker. Ja,
ja, in einer gewissen Form schon. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht ist Facebook mittlerweile an einem Punkt, wo Mark Zuckerberg sagt, doch, diese Aufgaben will ich gerne haben, weil die ist, ich glaube, die Plattformen wollen die hatten sie, auf jeden Fall haben sie sich lange Zeit dagegen gewehrt, diese Aufgabe
zu haben. Er akzeptiert sie langsam. Er kommt nicht dran vorbei, er kann sie nicht haben. So, er weiß mittlerweile, dass es ohne Governance nicht funktioniert. Also
ja, aber ob er die Governance überlegen muss oder nicht.
Das ist übrigens auch nochmal so ein interessanter Gedanke, ne? Wenn im Endeffekt ist halt die Vollverschlüsselung der Chat-Kommunikation ist ja auch eine Legitimationsstrategie, sich aus der Governance-Funktion herauszuziehen.
Ja, ne? Klar.
Kannst du einfach sagen, ja, also, ja klar, also moderieren würden wir ja gern, ne? Aber ich meine, die Privatsphäre geht halt vor, ne? Deswegen müssen wir das halt alles verschlüsseln.
Finde ich auch ein absolut. Also ich weiß nicht, ob ich diese Moderation für gut heiße. Ich weiß nicht, ob bei.
Aber ich meine, aber ganz ehrlich, ich meine, man kann jetzt irgendwie zu Privacy stehen, wie man will, und da gibt es sicherlich Leute, die haben eine andere Meinung als ich. Aber hier geht es um fucking Menschenleben. Es geht um Menschenleben, da sterben Menschen.
Ja.
Da werden Genozide verübt.
Ja.
Kann man doch nicht einfach sagen, es ist wichtiger, dass die Plattform verschlüsselt ist, als
dass es wichtiger ist, dass
von Menschen leben.
Menschen haben schon vor WhatsApp es geschafft, sich gegenseitig umzubringen.
Das stimmt schon, aber wenn es halt über WhatsApp, über Moderation wäre.
Ich glaube nicht, dass die Zahl der Menschenleben, die dabei draufgehen würden, massiv sinken würde. Im Zweifelsfall im Gegenteil.
Das halte ich jetzt für absurd, weil man kann halt relativ deutlich zeigen, dass das beispielsweise bei den Rohingyas, das ist relativ offensichtlich, da haben wir auch viele Daten zu, dass halt tatsächlich durch die Facebook-Posts, durch die Facebook-Kommunikation die Leute aufgeheilt gehetzt
wurden. Ja, und hätten sie keine Facebook-Kommunikation gehabt, da hätten sie ja andere Formen der Kommunikation.
Genau, aber die Kommunikation wäre dann wahrscheinlich einfach nicht so gut funktioniert. Also jedenfalls.
Außer sie hätten Kommunikationskanäle gehabt, die eh nicht gut funktioniert hätten.
Genau, also ich gebe dir recht, ja.
Vielleicht hat es länger gedauert.
Ich gebe dir recht, wenn halt in Burma Twitter groß geworden wäre, größer geworden wäre statt Facebook, ja, dass dann halt das gleiche auf Twitter passiert wäre. Da gebe ich dir voll und ganz recht, ja. Oder WeChat oder was weiß ich, ja. Tausche Facebook mit Dienst Y aus. Deswegen gebe ich dir recht, dass nicht Facebook an sich sozusagen als Struktur böse ist, dass irgendwie das, weil es das ermöglicht hat. Aber es ist trotzdem in der, als das große Netzwerk, über das so kommuniziert wurde, ist es in der Verantwortung, solche Sachen zu moderieren. Doch, das glaube ich, ja.
Also ich halte es für, also zum einen, wie viel wird weg, also du weißt ja nicht, ob deine Moderation im Endeffekt ein Leben gerettet hat oder ob sie kein Leben gerettet hat. Du kannst es vermuten, du kannst es mutmaßen darüber. Im Zweifelsfall musst du 10.000 Postings moderieren, um eins dabei zu erwischen, was vielleicht ein Menschenleben gerettet hätte.
Hat sich gelohnt, würde ich sagen.
Weiß ich nicht. Weil es geht ja, was ist, wenn diese Informationen, die du von diesen 10.000 Postings wiederum eins dabei war, was ein Menschenleben gerettet hätte? Also
ich will das jetzt gar nicht so aufrechnen. Ich glaube, das ist sowieso alles hypothetischer Bullshit. Was wir sagen können, ist, wenn über deine Plattform Hass verbreitet wird und daraufhin Gewalt passiert, dann hast du fucking nochmal die Verantwortung, diesen Hass, diese Hassverbreitung einzuschränken. Doch, ja, das glaube ich.
Wenn sich Nazis per SMS verabreden, um vom Asylbewerberheim anzuzünden, dann ist es die Aufgabe der Telekom, diese SMS zu filtern?
Wenn sie die Möglichkeit dafür haben, ja. Wenn es zum Beispiel häufiger vorkommt, wenn das häufiger vorkommt, wenn SMS der Kanal wird, über den Nazis sich regelmäßig kommunizieren, um dort Asylbeheime, ja, natürlich, dann hat die Telekom die fucking Aufgabe, diese SMS.
Also das halte ich für prinzipiell falsch, tatsächlich. Nach wie vor. Das halte ich für. Das halte ich für eine Slippery Slope in Richtung, es ist eine Kommunikationsüberwachung, schlicht und ergreifend. Und die halte ich für, also zum einen möchte ich die auf keinen Fall in der Hand eines Privatunternehmens sehen, was die jetzt für angemessen halten oder nicht. Ich meine, was passiert, wenn Firmen filtern in so großem Umfang, das sehen wir bei Apple. Aber eben auf der anderen Seite sehen wir auch dieses, halte ich es für problematisch in die, also ich meine, wir haben Briefgeheimnis in diesem Land und auch wenn du in deinen Briefen zum Holocaust aufrufst, theoretisch zumindest darf keiner in deine Briefe reingucken und die Post erst recht nicht. Und ich glaube, dass all diese Versuche, das wegzumoderieren, nur eine Büchse der, also den nächsten Schritt in die falsche Richtung darstellen, der dann durch mehr Moderation wieder probiert wird, auszugleichen. Und ich glaube, dass in dem Moment, in dem die Leute feststellen, dass auf Kanal A ihre Daten, ihre Informationen rausmoderiert werden oder rausgefiltert werden, dass sie dann halt auf Kanal B wechseln. Und was auch immer Kanal B ist. Und das ist auf der einen Seite.
Aber ganz ehrlich, Max, ich meine, das ist doch jetzt Quatsch, weil du kannst doch in dieser Hinsicht überhaupt keinen puristischen Ansatz fahren. Was ist zum Beispiel mit Kinderpornografie auf der Plattform? Du hast natürlich, das ist ja der Witz, dass halt jede Plattform immer schon alles dafür getan hat, Kinderpornografie zu bekämpfen und von ihrer Plattform rauszuhalten. Und völlig egal, welche Regeln sie sonst hatte, ja. Das war immer der Minimalkonsens bei allen Plattformen, Kinderpornografie.
Also bei Ende-zu-Ende verschlüsselten Messengern ist es so.
Kannst du es auch nicht machen.
Da kannst du nur an den Enden greifen. Ja, und genau. Das heißt, da muss die Polizei mit klassischer Polizeiarbeit vorgehen, muss halt,
muss halt einen Verdachtsfall finden, muss halt irgendwelche Hinweise finden, muss dann das Telefon beschlagnahmen, muss das dann entschlüsseln, muss es dann aufkriegen, muss dann drauf gucken, muss es nachweisen.
Ja, beziehungsweise du bist so in den entsprechenden Gruppen drin.
Oder du bist oder sie schaffen es in den entsprechenden Gruppen sich einzuladen, wo sie dann Teil dieses Netzwerks werden und so weiter und so fort. Okay, also das sind so die Wege, die ich da im Augenblick sehe. Das ist bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung per Definition, solange die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung funktioniert, genau, die einzige Chance.
Genau, aber ich war jetzt erstmal bei den normalen Plattformen bisher, ne?
Bei den klassischen Plattformen ist das sicherlich was anderes, aber eben in dem Moment, in dem du anfängst, in dem Moment, in dem du anfängst, im Zweifelsfall 1:1 Kommunikation zu verhindern. Und im Zweifelsfall, wenn du eben sagst,
also ich glaube, niemand bei Facebook überwacht 1:1 Kommunikation.
Naja, automatisiert. Im Zweifelsfall.
Ja, okay, ja. Also, ja. Ja, also ich glaube, da kannst du sogar sagen, okay, wenn jetzt jemand irgendwie per 1:1 Kommunikation irgendwelche Fake News weiter verbreitet, dann interessiert das kein Schwein, ja.
Wenn ich mit fünf Leuten Fake News verbreite und die das wieder mit fünf Leuten jeweils verbreiten.
Ja, aber fünf Leute sind schon keine 1:1 Kommunikation mehr.
Da mit einer Person jeweils in 1:1 Kommunikation sind jeweils neu verschlüsselt die Daten, dadurch kann ich sie nicht mehr unterscheiden von den anderen Daten oder beziehungsweise das ist, und wenn das jetzt, wenn du jetzt sagst, so, dass alles, dass es nicht skaliert, wir leben im Zeit, also so, Machine Learning wird von Tag zu Tag besser, wir leben in Zeiten, wo man halt dann irgendwann schon irgendeine AI bauen wird, die zumindest rudimentär Sachen wegfiltert, die irgendwie nicht richtig in den Kram passen. Also Skalierungsprobleme würde ich da mittelfristig nicht sehen. Hochskalieren werden wird das alles. Ich halte es für. Ich sehe nicht, dass es zu was Gutem führen kann. Und ich sehe auch, dass es ein. Also es ist natürlich immer Wohlfall, das zu sagen, als jemand, der davon nicht betroffen ist. Und klar, wenn jetzt irgendwie mein eigenes Kind umgekommen wäre in so einem Pogrom, dann würde ich sicherlich was anderes sagen und so. Und das ist natürlich jetzt eine sehr privilegierte Situation, aus der ich das heraus sage. Aber ein Stück weit der Preis, das ist ein Teil des Preises dessen, dass die Informationen, also ich sehe zum Beispiel auch, dass nicht geimpfte Kinder aus Schulen rausgehalten werden sollen, was jetzt diskutiert wird, dass die einfach nicht mehr zur Schule gehen würden. Ich halte das für problematisch. Ich halte das nicht, weil ich finde, dass das gut wäre, seine Kinder nicht zu impfen oder sowas, aber einfach, weil man Kindern von irgendwelchen Idioten, die ihre Kinder nicht impfen wollen, dann noch die Schulbildung nicht ermöglicht, weil es eh gesetzlich nicht zulässig ist, beliebig, weil es
Weißt du, Max, weißt du, was ich manchmal denke? Manchmal denke ich, du bist ein Liberaler.
What? Ja, an manchen Tagen bin ich's. Ja, aber was habe ich denn, also...
Okay, Max. Lass uns das mal jetzt beenden.
Okay.
Dann ist auch genug geredet. Wieder über 2,5 Stunden, oder?
Zu lang auf jeden Fall. Viel zu lang.
Ja, also Leute, glaubt ihr, dass Plattformen, die Aufgabe haben, Genozide oder Lynchmobs oder
komm,
was auch immer. Nee, es gibt Genozide, die eben so genoziert sind.
Aber
wenn sie die Möglichkeit haben, dass sie die möglichst verhindern sollen, schreibt es in die Kommis.
Es ist doch immer.
Schreibt es in die Kommis und gebt uns ein Däumchen wäre ein Träumchen.
Subscribe und
genau.
Und ich filtere dann raus, was ich finde, was Genozide auslösen könnte.
Genau. Und falls wir euch zufällig durch einen Nebensatz oder sonst was zu einem Genozid inspiriert haben, nehmen wir das hiermit in aller Form zurück.
Bitte keine Genozide durch.
Genau. Bitte, wir rufen explizit dazu auf, bitte niemanden genoziden. Und auch nicht Lynchmobben. Überhaupt nicht mobben. Seid nett zu den Menschen.
Das ist eigentlich, hat die Frau gerade das Licht hier ausgemacht. Wahrscheinlich, um uns zu zeigen, dass wir langsam ans Bett gehen sollten.
Ja, ich finde auch.
Ja, ich weiß nicht, ob man auf diesen Disclaimer jetzt enden sollte, aber bis zum nächsten Mal. Mein Mund ist auch ganz ausgetrocknet. Ich muss jetzt unbedingt noch was trinken gleich. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder, falls wir uns nicht gegenseitig Genoziden noch hier in der Postsendung. Tschüss.
Denn tschüss.